herzlich willkommen zu Perlebach und Schimanek. Heute mit einer Sonderausgabe zu den Themenbereichen Robert in den USA, wie er vom Bürgermeister 500.000 Euro bekam. Dann haben wir noch, hat er auch noch mal 1.200 Euro von einer Fluggesellschaft bekommen und wird uns davon erzählen. Es geht weiterhin um Obdachlosigkeit und ob ein Ministerium auf bild.de verlinken darf. Dann haben wir noch das Grundrecht der Versammlungsfreiheit, Fridays for Futures versus Fridays for Hubraum und was der Robert darüber denkt, alleine.
Das willst du heute alles schaffen?
Ja. Ja, wir können aber
auch ein paar besprechen. Das ist jetzt mal was Neues. Das ist ja jetzt so, dass wir vorher schon ankündigen, wie was so kommt, ne?
Ich dachte mir, das könnten wir ja, machen. Das ist doch vielleicht gute... schaffen wir auch nicht alles. Ja. Aber ich bin auch noch nicht fertig. Hütte am See. Oh,
Entschuldigung.
Hütte am See. Ja. Holzhütte am See. Kaufen, einfach da sein und wie findet man sie? Und das Verkehrskonzept. Verkehrskonzept Söldiner Kiez.
Du bist ja wirklich sehr zuversichtlich.
Ja, sicher. Alles in 20 Minuten.
Ja, hallo, ich bin auch da. Ich habe gerade hier noch ein Knatschen auf dem Ohr, aber ich denke, das sollte gleich weg sein. Wie geht's dir?
Sehr gut, lange nicht mehr gesehen. 2 Monate ist es her. Nicht zwischendurch ganz. Auf der Demo.
Ja, warst da war du? Ich auch da.
Aber seitdem ist viel passiert.
Ja, eigentlich interessiert mich ja die Demo am meisten.
Du warst doch da.
Ja, aber ich wollte mit dir auch darüber sprechen, wie das so für dich abgelaufen ist.
Ja, war schön. Ja, richtig Glück. Ich glaube, ja. Wir hatten vor allen Dingen Glück, weil es waren 90 Grad, 19 Grad und Sonnenschein.
90 Grad.
Und ja, ich glaube, das hat hauptsächlich dazu beigetragen, dass Leute kamen und eine gute Zeit hatten. Ein Tag später waren, glaube ich, 5 Grad und Nieselregen. Also ich glaube, das Wetter ist bei Demos das Wichtigste.
Ich war ja auch auf der Demo und ich finde, es war sehr gutes Wetter.
Das ist ja. Schön nochmal.
Aber ich war sehr erschöpft noch vom Flug und von daher habe ich nicht alles bis zum Ende durchgehalten, sag ich mal so. Ich musste ein bisschen früher gehen und ich war jetzt ja auch nicht so involviert in die ganze Organisation und so und deswegen hat mich das schon sehr interessiert, wie es dann doch dazu kam, dass so viele Leute dann auf der Demo waren.
Ja.
Wie hast du das hingekriegt? Ich habe ja, also meine Vorstellungen waren so, ich gehe da hin, okay, jemand organisiert eine Demo zum ersten Mal und dann sind da irgendwie so, ja, so 15 Leute oder so.
Ein paar Verirrte.
Ja, so ein paar Verirrte und noch einer mit so einem Banner und die schreien dann so ein bisschen rum. Aber also ich traue dir ja viele Sachen zu, also eigentlich alles. Das heißt eigentlich, ich traue dir alles zu. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es dann doch so viele Leute sind gleich beim ersten Mal. Wie ich meine, es waren ja auch super viele Vereine da und also
ja.
Wie hat das geklappt?
Wichtig ist, dass man immer so durch enge Straßen geht, weil dann sieht es auch noch mal viel mehr aus.
Ah, ja, echt?
Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Gutes Wetter und enge Straßen aussuchen, dann hast du schon, glaube ich, die halbe Miete.
Aber wie viele Leute waren das denn jetzt am Ende?
Also der eine Polizist kam dann zu mir und meinte so, ja, was schätzen Sie denn, wie viel sind's? Und ich meinte so, ja, 200 bis 300. Und der meinte auch so, 250 war seine Schätzung. Hm. Ja, ich war auch sehr zufrieden, weil ich hatte am Anfang dann auch so Bammel, als ich dann auf dem Alexanderplatz stand, wo sich die Leute getroffen haben. Und dann am Anfang ist ja noch keiner da, also bevor es dann losging. So.
Aber du hast schon die ganzen Banner in der Hand. Ja, das kam Geld dann für die Demo zum Verteilen.
Und ja, das Geld war da, genau. Die kleinen 20-Euro-Briefumschläge waren fertig gepackt. Nee, aber war gut. Also ich glaube vor allen Dingen, dass auch mein Grundeinkommen, dieser Verein, der Grundeinkommen verlost, war auch dabei. Und die haben auch zum Beispiel voll viele coole Plakate und so eine riesigen goldenen Fahnen mitgebracht. Das hat ja noch alles ein bisschen was hergemacht. Und ich glaube,
wichtig. Die Plakate sahen echt gut aus. Die waren auch so ausgedruckt und so richtig so Siebdruckverfahren, ne? Also es war wirklich hochqualitative Produktion an der Stelle, oder?
Ich glaube, es war ganz gut, oder?
Ja, also ich hätte, also wenn ich jetzt nicht so ein bisschen verknöselt gewesen wäre, hätte ich mir auch so ein Plakat gegriffen.
Hättest du eins gehalten?
Ja. Aber was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist jetzt nur mein Gefühl, ne? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das eigentlich gar nicht mehr so wirklich deine Demo war. So, also von der Außenperspektive. Ich hatte mehr so das Gefühl, dass es eigentlich mehr so eine Demo von anderen Vereinen dann wurde. Durch die Kommunikation. Lag auch vielleicht daran, dass ich bin noch ein bisschen zu spät gekommen. Ich war nicht gleich von Anfang an da. Das heißt, ich habe dich gar nicht gehört.
Wie du gar nicht meine Ansprache gehört.
Nee, ich habe nur, glaube ich, einmal gehört, wie du irgendwie ins Mikro reingeschrien hast. So am Ende. Aber oder nicht am Ende, aber in der Mitte. Aber sonst war es das. Sonst habe ich da eigentlich dich gar nicht mehr so gesehen. Und da habe ich mich dann gefragt, was das mit dir halt gemacht. Also mir persönlich wäre sowas, glaube ich, auch ein bisschen... Ich bin dann so ein Ego-Typ, glaube ich auch. Dass ich dann selber... Ja, ich will halt auch ein paar Props dafür haben, dass ich das gemacht habe. So. Und dass ich vielleicht auch derjenige bin, der das organisiert hat.
Ja, also ich glaube, das war mit ein Grund, dass dann nachher mehr Leute gekommen sind, als vielleicht manche erwartet haben. Manche haben sich auch mehr Leute erhofft, dass dann halt, klar, wenn mehr Personen das Gefühl haben, es geht um auch sie und um das Thema, als dass es jetzt um mich geht, dann kommen natürlich auch mehr Leute. Also es war ganz cool, das hat auch echt Spaß gemacht an dem Ganzen, dass ich dann am Anfang die so Idee hatte, lass uns das machen, und dann hat sich daraus aber so ein Team auch entwickelt. Also in den letzten Wochen waren wir wirklich so um die 8 Leute, die auch alle Bock hatten, auch alle das Gefühl haben, ich bin jetzt hier ein wichtiger Teil von der ganzen Sache. Und ich fand es auch persönlich super, dass viele Leute auch so ein Gefühl hatten, ich bin jetzt Teil davon, ich will Verantwortung übernehmen, weil das hat mich auch entlastet. Ne? Also zum Beispiel diesen LKW mit der Technik und dem Boxen und ja, Musik.
Ja, dieser riesige LKW.
Das habe ich jetzt nicht organisiert, das haben halt andere Leute gemacht. Ne? Und auch die Banner und so, das war sozusagen, jeder hat so seine Aufgabe gefunden und die genommen. Und ja, gut, mir war das dann, ich habe die Eröffnungsrede gehalten so und habe ein bisschen was erzählt, wie das so entstanden ist und wer jetzt alles mitmacht, weil es waren ja am Ende, das fand ich auch ganz cool, dann 31 Städte, die das an dem Tag gemacht haben, in 14 Ländern auf 6 Kontinenten. Also es haben noch recht viele Leute dann spontan Aktionen in verschiedenen Ländern gemacht. Und war dann auch, ja, ich fand's cool, also in der Kürze der Vorbereitungszeit von 2 Monaten war das dann echt ein cooles Ereignis. Und es waren auch voll viele Leute am Ende, die dann zu mir kamen und meinten so, Stefan, voll toll und lass uns das wieder machen. Und ja, das war ganz cool, dass viele Leute waren begeistert, dass dann doch vielleicht mehr draus geworden ist, als sie am Anfang sich vorgestellt haben.
Auf jeden Fall.
Und Musik ist wichtig. Also wenn wir jetzt mal aufzählen
wollen. Die Musik war mega geil.
Was Cooles so.
Ich war richtig emotional, auch beim Mitlaufen. Dann kam irgendwie, gut, es gibt so manche Songs, ne? Für die muss man sich mal, ich weiß nicht, ob man sich für die schämen muss, aber wenn da so Ärzte und so eine Mucke läuft, dann ist für mich, ich find's immer geil, aber ich frag mich, ob das dann auch bei anderen so gut ankommt. Aber ich fand die Musikauswahl von diesem DJ, wer auch immer das war, DJ Heinz oder so.
DJ Salvo.
DJ Salvo aus dem Block 17 oder?
Ja, der kam halt viel zu spät. Das war sozusagen das, wo ich kurz auch ein bisschen Bammel hatte. Aber der kam von, ich glaube, der Rummelsbuch direkt.
Hat halt vorher noch gefeiert.
Ja, nee, der hat aufgelegt, ja, aber der kam von der Rummelsbuch direkt, da wusste ich auch nicht. Der hin, aber kam halt irgendwie ein Stündchen zu spät, aber ging ja alles noch. Und ja, war gut. Also ich glaube, wenn ich jetzt so Tipps und Tricks, was hilft, um Leute ranzuholen, dann ist es auf jeden Fall auch so. Also ich war auch dankbar dafür, aber es macht auch Sinn, dann Leute reinzuholen und die machen zu lassen, worauf sie Bock haben. Also wenn einer jetzt Bock hat, sich um Sound zu kümmern oder Musik oder um Banner zu kreieren oder Plakate, das war am Ende, also alleine hätte ich das niemals alles hinbekommen. Es hätte auch keinen Spaß, hätte natürlich auch nicht
so viel Spaß. Aber kann das nicht auch zu, also dann wieder zu thematischen Auseinandersetzungen führen? Also, dass man sozusagen sich beispielsweise über die Sprüche auf den Bannern oder über die Wortwahl, wie Sachen sozusagen innerhalb der Demo, in diesem Demo-Rahmen besprochen werden, dass man sich darüber so ein bisschen auch in die Haare bekommt? Oder ist das...
Wir hatten versucht, so einen Konsens zu haben, dass wir für etwas sein wollen, also für bedingungsloses Grundeinkommen. Und dann war, glaube ich, weil wir hatten zwischendurch ein bisschen Bedenken, dass vielleicht manche Leute dann auch einen Redebeitrag machen wollen, wo es denn eher da geht, okay, das System ist scheiße und alles ist scheiße und Kapitalismus ist scheiße. Also das war so ein bisschen so ein Grundkonsens. Und ansonsten, und die Rednerinnen waren auch Leute, die dann irgendwer von uns irgendwie kannte, so.
Mhm.
Und ansonsten war es, glaube ich, auch aus, dann muss man den Leuten auch ein bisschen vertrauen, dass sie das dann schon irgendwie machen, so. Also, und die meisten Plakate waren dann ja auch von von uns oder von meinem Grundeinkommen, die haben wir ja verteilt. Und wenn dann natürlich irgendwer ein Plakat mitbringt, was irgendwie völlig unangebracht wäre, gut, dann wäre das so gewesen. Ja. Ach siehst du, was ich noch cool fand, dachte ich mir danach so, weil es waren dann ja auch insgesamt, glaube ich, weiß ich nicht, mindestens sechs Polizisten oder so da. Vielleicht sogar mehr, glaube ich, waren vorne zwei Autos und hinten zwei. Und es war halt, also es war irgendwie, fand ich irgendwie so ein cooles Gefühl, okay, das kann man halt in Deutschland machen so. Also du kannst halt einfach eine Demo anmelden. Es müssen auch gar nicht so viele Leute kommen. Und
man darf
also die Polizei macht den ganzen Weg frei.
So. Ja, und es muss nicht mal genehmigt werden. Ne? Also nur, du musst sie nur anmelden und es muss sicher sein. Aber es geht jetzt keiner, es entscheidet keiner nach deinem politischen, nach deiner Einstellung oder so, außer es ist jetzt staatszersetzend vielleicht. Aber solange das nicht der Fall ist, kannst du es einfach anmelden und machen.
Ja, und das fand ich ziemlich, also das Gefühl, dass du sozusagen, wir haben ja spontan auch noch die Route geändert, weil wir nicht so lange laufen mussten. Das Gefühl, dass da so, es war auch fast so eine Touri-Route, dass wir dann einfach vorne so ein Kommando hatten, was alles frei macht und du kannst in Ruhe ohne Straßenverkehr einfach mal durch die Gegend marschieren für eine Sache. Fand ich gut. Also du könntest theoretisch auch eine Demo anmelden, dann haben wir viel besseres Wetter. Und könntest du dann auch irgendwie eine schöne Route zusammen basteln und das würde funktionieren. Also fand ich cool, dass das möglich ist, weil ich glaube, es gibt sehr viele Länder, wo die dir einen Vogel zeigen würden, wenn du sagst, gib mal bitte ein paar, also mach mir jetzt mal den Weg frei, weil ich möchte mein Versammlungsfreiheitsrecht wahrnehmen.
Boah, ich glaube, gibt es ein besseres Versammlungsrecht als in Deutschland?
Das weiß ich nicht.
Könnte ich mir, also ich weiß es nicht, aber jetzt aus dem Bau heraus kann ich mir nicht vorstellen, dass es irgendwo besser ist, weil du musst wirklich nur diese eine Anmeldung machen. Das prüft ja gar keiner.
Also du hast danach schon Kontakt mit der Versammlungsbehörde und dann halt mit der Polizeidirektion für den einzelnen Abschnitt und du koordinierst es mit denen. Die wollen natürlich auch so ein bisschen wissen, okay, was erwartet die? Hast du ein Auto dabei? Das musst du anmelden. Und wie viele Leute sind es? Also wenn wir jetzt nur 10 gewesen wären, ich weiß nicht, ob die dann zum Beispiel die ganzen Straßen absperren müssen oder ob die einfach sagen können, hey, jetzt könnt ihr auf dem Gehweg gehen. So.
Aber so inhaltlich oder in irgendeiner Form, haben sie dich da irgendwas abgefragt, dass sie wissen wollten?
Nee, da gar nicht. Also keine Rückfragen. Es war einfach nur das Thema, habe ich sozusagen einfach nur da im Anmeldeformular angegeben. Und dann gucken die, glaube ich, ob jetzt an dem Tag vielleicht thematisch, wenn jetzt irgendwelche radikalen Gegendemonstranten für unser Thema da gewesen wären oder irgendwas, was sich nicht verträgt. Aber also insgesamt fand ich den Prozess der Anmeldung recht einfach. Du musst wirklich eigentlich nur das Formular ausfüllen und hast danach noch ein bisschen Absprache mit den Polizistinnen, die sich dann darum kümmern. Aber das ist dann quasi,
ja. Das ist alles.
Das ist alles. Und das fand ich ganz, also das war irgendwie ein cooles Gefühl, dass man das einfach so machen kann, dass man dann auf einmal wegen diesem Zettel, den man abgegeben hat, dann auf einmal durch diese Straßen geht und die Autos müssen dann halt kurz mal stoppen, so.
Und dann am Ende war es so, dass ihr gesagt habt, oder mehrere Leute gesagt haben am Ende der Demo, dass ihr euch noch nicht einig seid, beziehungsweise man hat so das Gefühl gehabt, dass ihr euch nicht einig seid, wann jetzt die nächste Demo sozusagen passiert. Ich selber hatte ein sehr positives Gefühl, bin da mitgegangen und habe die Leute gesehen, die am Rand der Demo standen und die haben anders geguckt als bei anderen Demos, wo ich bisher dabei war, beziehungsweise anderen Veranstaltungen, wo wir irgendwie durch die Straßen gegangen sind. Ich hatte das Gefühl, die Menschen sind irgendwie aufgeschlossener. Und die haben sich die Flyer auch richtig durchgelesen. Die haben sich da hingestellt. Ihr hattet ja so Kärtchen dabei und habt das da so ausgeteilt. Und ich hatte das Gefühl, dass auch Leute spontan einfach mitgelaufen sind. Ich habe da mit einem so einen Typen, der hat mich irgendwie angelabert, was das hier ist und was hier passiert und welche Leute das sind, welche Partei dahinter steckt. Und das habe ich dann versucht, so gut wie ich konnte, nach dem, was ich wusste, zu beantworten. Und er war total baff. So, hä, wie? Das hat nichts mit einer, also kein, jetzt nicht mit einer großen Partei, das müsste doch die Linke. Und ich so, ja, aber bei denen läuft ja auch manches nicht so, wie es sein sollte. Und dann meint er so, ja. Und dann hat er so argumentiert, warum Grundeinkommen nicht gut wäre oder gut wäre auch für ihn. Und aber er war super, sagen wir mal so, er war super interessiert einfach und er fand das irgendwie spannend, dass da jetzt keiner von den bekannten Bad Guys, sage ich jetzt mal, dahinter steckt. Der, wo er sonst wahrscheinlich irgendeine Form von Anti-Haltung schon hätte Und deswegen ist er einfach auch weiter mitgelaufen. Auch wenn er immer so ein bisschen skeptisch war, wie soll man das jetzt finanzieren? Und hat immer, er hat super viele Fragen gestellt und ich glaube eine Viertelstunde lang voll gequatscht. Da stand ich dann am Ende da und dachte so, ja, ist doch geil gelaufen. Es gibt jetzt hier so Leute, die laufen da mit bei euch auf dieser Demo. Und dann habt ihr irgendwie mir so das Gefühl gegeben, dass die nächste Demo in einem Jahr ist. Und das habe ich nicht ganz verstanden. Wie kommt das?
Ja, also es war ja so ein, als so globale Sache gedacht, so Basic Income March, dass man global für das, die Idee von einem Grundeinkommen auf die Straße geht. Und also ich persönlich würde auf jeden Fall nochmal Zeit aufwenden, um das dann nächstes Jahr nochmal zu machen. Also dass man sozusagen einen Tag hat im Jahr, der dann einfach die, so ein globaler Tag für die Idee von dem Grundeinkommen ist. Und es ist auch nicht zu unterschätzen. Also man kann natürlich jetzt jeden Montag auf die Straße gehen, aber es ist halt auch ein wahnsinniger Aufwand so. Und also 2 Monate Vorbereitungszeit für diese Demo, wo jetzt halt, man kann ja auch sagen, nur 250 Leute waren, war halt echt schon viel. Und da waren viele Leute beteiligt. Also ich glaube, es ist schwierig, dass das in einem kürzeren Turnus zu machen. Also ich könnte es nicht leisten. Und was du noch gesagt hast, genau, 2 Sachen, die du noch gesagt hast.
Ja, aber du hast da jetzt ein Team oder ihr habt ja jetzt irgendwie als Team noch eine relativ große Demo organisiert. Es hat sich ja jetzt was irgendwie gefunden, dieser Konsens zwischen verschiedenen Gruppen, die eigentlich auch unterschiedliche Ziele verfolgen und trotzdem sich auf diese eine Sache einigen können. Unter dieser Fahne, also das, so meine ich das jetzt, also dass man in diesem Team das wieder zusammen machen könnte.
Würden wir, also es besteht, glaube ich, auch Interesse dran, aber ich habe jetzt zum Beispiel auch gemerkt, mit den Leuten, mit denen ich das jetzt die letzten Wochen vor der Demo dann gemacht habe, dass jetzt auch erstmal, wir mussten jetzt auch uns erstmal wieder alle um andere Sachen kümmern. Deckel also zu. Viele Leute haben halt sozusagen dann die Wochen davor auch vieles vernachlässigt, so, um wirklich dann für die Demo die Sachen irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und jetzt habe ich auch gemerkt, die Wochen danach war jetzt teilweise auch echt Funkstille, weil bei mir aber auch, weil ich musste mit meinem Alltag jetzt erstmal wieder so anziehen. Und wir treffen uns aber nächste Woche und wollen dann einfach mal so auswerten, wie es so gelaufen ist, was uns gefallen hat, was nicht, was die nächsten Aktionen sind. Also wir haben noch ein paar Ideen, was wir sonst noch machen könnten so an der Veranstaltung so. Und dann, ja, ich denke mal, dass es dann circa in einem Jahr wieder so eine Veranstaltung gibt, aber dann vielleicht eine Demo, dann vielleicht ein bisschen größer. Und wenn man mehr Vorlaufzeit hast, dann kann man das auch schaffen, weil viele Leute, die wir gerne dabei gehabt hätten, die haben das dann auch einfach nicht geschafft, weil die schon andere Termine hatten und so weiter und so fort. Und aber noch, ich wollte noch 2 Sachen sagen, und zwar, das war auch ein Feedback, was ich bekommen habe, dadurch, dass ich in dieser Grundeinkommensszene gar nicht irgendwie drinne war, auch jetzt keine Partei und so, hat das, glaube ich, viele Türen geöffnet, weil ich war noch so ein unbeschriebenes Blatt und viele haben dann gesagt, ah ja, okay, das ist ja spannend. Ich war jetzt keiner, der gesagt, ich bin von der Linkspartei und ich mache jetzt eine Demo fürs Grundeinkommen.
Das heißt, dieser negative Ballast, den man sonst hätte, wenn man in irgendeiner Schublade wäre, den hast du nicht dabei und deswegen...
Ich glaube, weil ein paar Leute kamen dann auch zu mir, mit denen ich das organisiert habe, die in dieser Szene sind und meinten so, dass zu denen Leute kamen, die meinten, ah, diesen Stefan Perlebach gibt's also wirklich so. Also ich war wie so ein Geist, der auf einmal so eine Demo gemacht hat. Ich war aber nicht da irgendwie verankert. Und dann, was du gemeint hast, dass die Resonanz recht positiv war, das fand ich auch lustig, als wir zum Brandenburger Tor gegangen sind, wie so ein Spalier. Und alle Touris wahrscheinlich zumeist haben so wie die Doofen halt gefilmt und Fotos gemacht. So, und ich habe auch zurück doof gefilmt so und Fotos gemacht. Aber es war krass. Und wir hatten 1000 Postkarten, die wir verteilt haben, wo drauf stand, was würdest du tun, wenn für dein Einkommen gesorgt wäre. Und die gingen auch alle weg. Und es war krass. Ich glaube, wir haben eine positive Stimmung aus. Es war jetzt nicht so, oh fuck, jetzt kommt der schwarze Block, wir müssen Angst haben.
Genau, das wollte ich noch sagen.
Es war so ein positiver Vibe. So.
Ich glaube, ich habe keine einzige rote Fahne irgendwo gesehen. Und auch keine schwarze Fahne. Und es wirkte alles sehr, sehr friedlich, sag ich mal. Und sehr wenn man das jetzt als so normativ durchschnittlich sagen, würde man, glaube ich, sagen, es wirkt wie eine durchschnittliche Veranstaltung von Leuten. So, es wirkte jetzt nicht...
Ich würde sagen, das war die durchschnittlichste seit langem.
Nein, ich meine jetzt vom Schnitt so der Menschen in Berlin, die ich mir so vorstellen kann. Es wirkte jetzt nicht wie... Man hat jetzt nicht den Eindruck am Anfang, oh Kacke, muss ich jetzt irgendwie weggehen oder kriege ich gleich eine Bierflasche an den Kopf oder irgendwie sowas. Das war alles nicht dabei und es wirkte fast wie ein Spaziergang an einem schönen Nachmittag.
Ja. So. Ja, fand ich auch. So ein bisschen fast wie so ein, also ich hatte zwischendurch so das Gefühl, so ein bisschen wie so die Demos in, nicht ganz so groß natürlich und so, wie die von den Hedos am 1. Mai in dem Grunewald. So
ja,
also
gut, aber das, ich finde, da ist immer noch ein bisschen mehr Alkohol im Spiel und ein bisschen mehr Spaß an der Freude ist dann noch ein bisschen ja. mehr im Spiel und das ist auch noch ein bisschen lauter und
ja.
da sind auch Leute dabei, die skandieren dann halt auch schon andere Themen, also die sprechen andere Themen noch ja. an und das hast du diesmal nicht gehabt, es war sehr...
Das war ein bisschen so bürgerlicher vielleicht.
Ja, so. Ich finde schon, also, es war eine sehr... Ja. Also das sind, glaube ich, die Leute, auf die man, also auf die man dann auch angewiesen ist später, wenn man die Mehrheiten dafür haben will, für diese Themen.
Ja. Ja, okay, cool. Also, aber schön, dass es dir auch gefallen hat.
Ja, sehr hat es mir gefallen.
Jetzt würde ich doch mal gerne wissen, wie es dann...
Ich war in Kalifornien, Nevada und in Arizona und es war sehr schön.
Du hast Andrew Yang nicht getroffen.
Nee, leider nicht. Aber ich habe Leute gesehen, die haben Aufkleber auf ihren Autos von Andrew Yang gehabt. Zum Beispiel Yang220 oder Andrew Yang oder Hashtag Andrew Yang. Ich habe auch in ein, zwei Mal gehört, dass Leute sich über Yang unterhalten haben. Man kommt ja auch doch mal durch so eine Menschenmenge und habe ein, zwei Mal das Wort Yang aufgeschnappt. Aber ich habe keine Plakate oder sowas gesehen. Ich glaube, in der Phase des Wahlkampfs sind die halt auch einfach noch nicht. Und ich habe auch sonst kein amerikanisches Fernsehen oder so konsumiert. Ich habe mich wirklich darauf beschränkt, die Natur und die die Umgebung sozusagen zu konsumieren und habe dann weniger ich habe mich zum Beispiel auch nicht bei Twitter oder so rumgetrieben in der Zeit oder nur kaum, eigentlich gar nicht. Nee, gar nicht. Viel mehr. Und hab deswegen, das ist voll witzig, du kriegst das eigentlich dann auch gar nicht mit, wenn du da bist. Also du hast dann nicht das Gefühl, okay, jetzt gibt's hier anscheinend irgendwie eine Debatte über demokratische Kandidaten oder so. Weil, ja, außer du sprichst halt mit jemandem darüber, also mit ein, zwei Leuten, aber da spricht man dann auch über Trump. Also da geht's dann nicht nur um die Demokraten selber.
Und was hast du so am liebsten konsumiert? Von der Natur? Oder von
ja.
Konntest du gut abschalten?
Abschalten. So ab. Das ist eine gute Frage. Abschalten. Ja, also bei mir ist es so, wenn ich irgendwo hinfahre oder ich weiß, dass ich irgendwo im Urlaub bin, wo ich noch nicht war und wo ich wahrscheinlich auch nicht wieder hinfahren werde in der nächsten Zeit, dass ich dann mir möglichst viel angucken will. Und das führt dazu, dass ich in so einen Modus komme, wo ich mir dann so die wichtigsten Sachen, die man irgendwie, was heißt die wichtigsten, aber die bekanntesten Sachen, die man irgendwie kennt, dass ich mir die irgendwie reinziehen will. So. Und das habe ich dann auf irgendeiner, auf so einer imaginären Liste. Und ich fange das dann schon an abzuarbeiten.
Also schon so. Ein bisschen Freizeitstress.
So, oder ja, Urlaubsstress. Voll. Ja, also ich habe das schon, aber es ist natürlich so, dass dadurch, dass ich nicht alleine unterwegs bin, sondern mit meiner Freundin, dass ich dann halt so ein Kompensationselement noch dabei habe. Und
das war schön gesagt.
Das dann auch dazu führt, dass man halt automatisch dann auch zu Abschaltmomenten dann kommt. Also jetzt nicht komplette Abschaltung, aber nee, ich glaube, ich würde, glaube ich, noch mehr mir reinziehen. Ich würde, glaube ich, noch mehr Auto fahren. Wir sind jetzt 5600 Kilometer, glaube ich, gefahren. Und ich glaube, ich würde einfach noch mehr mir reinziehen wollen und noch mehr, noch mal zu dem nächsten verlassenen Ort fahren oder mir noch irgendeinen Berg angucken und möglichst viele Fotos machen. Ey, pass auf, ich habe 15.000 Fotos gemacht.
15.000?
Ja.
Also pro Kilometer 3 Fotos.
Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Und ich habe auch keine Ahnung, wann ich die jemals aussortieren soll und wer das vor allen Dingen machen soll. Du kennst das ja auch ein bisschen mit den Fotos, dass das so ein kleines Problem ist. Aber es ist echt krass. Ey, ich habe so viele Fotos. Ich hatte ja vorher extra mein iPhone leer gemacht, komplett. Auch meine Apps gelöscht und so. Und habe wirklich nur das für Fotos reserviert und habe, das ist voll, das Telefon mit Fotos jetzt.
Das war auch der Advice vom ersten Podcast, dass du, glaube ich, zum Schluss meintest, so, Leute,
weniger Fotos.
Ey, macht weniger Fotos. Ja, seid einfach da. Seid einfach im Moment.
Ja, das habe ich gut hingekriegt.
Aber gut, dafür hast du ganz viel Geld bekommen. Hast du mir also
ja, ne, also ich weiß nicht, ob also wir haben am Ende des Urlaubs noch eine Phase gehabt, wo wir uns nur entspannt haben. Da haben wir keine große Liste mehr gehabt, die wir abgearbeitet haben. Das war auch dadurch, weil ich vorher so gepusht habe. Also wir sind erst nach San Francisco gefahren, an der Küste lang von Los Angeles, ungefähr für 5 Tage oder so, und haben dort relativ viel uns die Küste angeguckt und sind dann von San Francisco, haben da ein paar Tage verbracht, haben uns die wichtigsten Sachen dort angeguckt, die man vermeintlicherweise in San Francisco sich angucken sollte. Und sind dann in den Yosemite Nationalpark gefahren. Das fand ich am schönsten.
Ist das mit den Mammutbäumen?
Ja, das gibt sehr große Bäume. Die sind echt unglaublich groß. Also man kann da vorstehen und man, ja.
Sieht nur Baum.
Man sieht nur Baum und die sind auch echt riesig. Also es ist wirklich unglaublich. Und waren danach, nachdem wir da wandern waren, auch auf den Bergen in dem Hinterland von der Sierra Nevada. Das ist relativ trocken da und so wüstenartig. Dort gibt es ganz viele Orte, die so verlassen wurden nach dem Goldrausch, und haben uns davon so ein bisschen was angeguckt. Das ist wirklich beängstigend und auch erstaunlich zugleich, wie so Orte in so einer kurzen Zeit praktisch aussterben können. Das hat mich auch so ein bisschen an Deutschland erinnert, an Eisenhüttenstadt oder Halle oder nee, aber Halle nicht, aber du weißt schon, was ich meine, ja. Halt so Orte, die so im Mittelland irgendwie sind, und die Geschichte dieser Orte, die sind so witzig gewesen, die haben teilweise nur 5 Jahre existiert, dann sind da irgendwie 2 Heinis gewesen, haben da eine Goldmine aufgemacht und dann waren da 10.000 Leute innerhalb von 3 Jahren, und 3 Jahre später war der Ort leer, da war keine Sau mehr da, weil die Goldmine leer war oder die andere Mine kaputt war. Dadurch, dass es so ein unlebensmöglicher Ort ist, also du kannst da nicht wohnen, nicht normal leben, du musst halt die ganzen Scheiß irgendwie rankarren, weil es da irgendwie in der Wüste ist und so heiß und im Winter so kalt und so schneeig.
Wann waren die letzten Goldräusche?
Irgendwie Ende des 19. Jahrhunderts.
Ah, okay, also schon ein bisschen her.
1870 oder so. Hast du halt da, ist der Antrieb, dann da zu bleiben, natürlich nicht so hoch. Und du haust dann nachher eher ab, wenn die Kohle aus dem Berg raus ist. So. Und das ist echt verrückt, wie Menschen so drauf sein können. Wie sie einfach alles stehen und liegen lassen können. Und ja, wenn es wirklich, also und am Ende nur um Geld ging, so, ne? Also oder ums Überleben, was weiß ich jetzt auch nicht genau. Aber das war schon erstaunlich. Und dann sind wir weitergefahren ins Death Valley. Das war auch beeindruckend. Vom Death Valley dann in Las Vegas gewesen. Las Vegas waren wir auch 2 Tage. Es war schade, dass du nicht da warst.
Zocken.
Ja, ich habe oft an dich gedacht, als wir da waren. Ich habe uns gedacht, wenn du jetzt dabei gewesen wärst, hätten wir uns jetzt bestimmt hier in irgendwelche Tische gesetzt und ein bisschen Kohle
verjuckelt oder verdient.
Verdient.
Ja, stimmt.
Und waren dann danach noch am Grand Canyon und sind dann zurück nach Los Angeles gefahren und haben da dann noch eine Woche an der Küste am Strand verbracht. Und das war ja so wie an der Ostsee halt, jeden Tag so ein bisschen. Naja, also es ist nicht wie die Ostsee, aber halt jeden Tag so ein bisschen an den Strand gehen, ein bisschen abhängen, noch ein Eis essen, so wie man halt bei uns in Wismar auch. Wismar und Umgebung halt seinen Sommer verbracht hat. So hat es jetzt auch ein bisschen angefühlt. So einfach ein bisschen rumhängen und ein bisschen baden gehen, und es war ganz nett. Es war schön. Ja.
Und was ist mit der ganzen Kohle, die du von verschiedenen Leuten bekommen hast?
Das ist nicht während des Urlaubs passiert. Ach so. Das ist hier in Berlin passiert.
Ach so.
Ja, deswegen, ich dachte, stimmt, jetzt, du wolltest das.
Ja, okay, das habe ich gar nicht. Ja, das macht voll Sinn. Okay, jetzt verstehe ich auch, was damit gemeint ist. Mich schon gewundert. Aber Du wolltest, also du meinst auch noch Obdachlosigkeit in den USA.
Ist auf jeden Fall ein großes Ding, ja.
Wart ihr in LA da? Habt ihr dieses, da gibt's doch irgendwie so eine Gegend, die irgendwie auch als Obdachlosen.
Ja, es gibt so eine Straße, ja. Skid Row heißt die, glaube ich. So ein Viertel. Wir sind jetzt nicht direkt im Skid Row oder Skid Row Street, wie auch immer, sind wir jetzt nicht gewesen, aber an manchen Stellen in Los Angeles, zum Beispiel Pershing Square heißt es, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, das ist die richtige Bezeichnung dieser U-Bahn-Station. Um diese herum sind relativ viele Obdachlose und auch relativ viele Drogenkonsumierende, sag ich mal. Und das ist wohl angeblich auch schon besser geworden. Wir waren dann da und wir waren dann doch schon so ein bisschen überwältigt von der Masse an Menschen, die dort auf der Straße sind und kein Zuhause haben, und haben dann uns ein bisschen einerseits persönlich informiert bei Leuten, aber andererseits auch im Internet, und haben so ein bisschen recherchiert, wie das jetzt, wie das zustande gekommen ist. Und es war wohl also jetzt gerade in Los Angeles, wohl in den 90er Jahren wohl auch noch schlimmer in manchen Stadtteilen mit der Obdachlosigkeit. Das heißt, die erste Vermutung, die man jetzt hat, so, das kommt jetzt aus der Wirtschaftskrise oder Finanzkrise von 2009, die ist wohl auch nicht falsch, aber das Problem ist ein älteres Problem. Das ist halt schon älter und schon länger da. So, es gibt dort anscheinend ein größeres Problem mit Obdachlosigkeit als bei uns. Und das hat sich durchgezogen. Also das hat sich in den Nationalparks gab es keine Obdachlosigkeit. Also wenn es in der Natur irgendwie war oder auf dem Land, wo wirklich absolute Einwohnerlosigkeit herrscht. Du hast da halt, wir sind da durch Felder durchgefahren, Mandelfelder, also von San Francisco fährst du erst durch diese komische Bay Area, also alles vollgebaut bei San Francisco mit Häusern, fährst du erstmal durch 2 Stunden und dann fährst du durch so ein Tal durch, bis du irgendwann beim Yosemite ankommst. Und dazwischen sind ganz viele Mandelfelder. Du fährst da fast 1,5 Stunden geradeaus durch Mandelfelder. Da sind auch keine Obdachlosen, das sind nur so richtige Südstaatler, sag ich mal. Also du hast das Gefühl, wenn du da an der Tanke stehst, du bist halt in MV auf dem Dorf. Du bist halt da und die haben alle einen fetten Pickup und die gucken dich schief an und sagen, du bist ja heute der dritte Deutsche, der mit dem Campingmobil vorbeikommt, und fragen sich, ob wir alle, da sagt der Tankwart dir, sag mal, seid ihr alle irgendwie reich oder was? Ihr Deutschen, was wollt ihr alle hier? Das ist auch ein absurdes Thema, wie viele Deutsche wir auf dieser Reise getroffen haben. Also wirklich, dadurch, dass wir halt bei vielen Sehenswürdigkeiten waren, hattest du jeden Tag Kontakt zu jemandem, der Deutsch sprach. Und du hast auch immer jemanden gehört, der Deutsch spricht. Also die Hauptausländerquote, sag ich mal, also die an Ausländern da war, waren Deutsche. Entweder Amis oder Deutsche. Also Amis so als Hauptgruppe natürlich, der Touris, aber die erste Gruppe danach,
Deutsche. Ja, die Deutschen sind in jeder Ecke.
Auf jeden Fall war das an der ganzen Küste auch so, dass du Obdachlose gesehen und mit ihnen in Kontakt gekommen bist. Wobei nicht so aufdringlich wie hier in Deutschland. Also, was heißt aufdringlich? Ich bewerte das jetzt, aber ich habe das Gefühl, dass die Obdachlosen sich ein bisschen anders verhalten als in Deutschland. Das heißt, das Betteln ist nicht so übergriffig. Jedenfalls war es bei mir so. Also in der Zeit, wo ich da war, wurde ich nicht so oft angesprochen von einem Obdachlosen, dass ich jetzt, ob ich Geld geben könnte. Es war eher so freigestellt durch ein Schild meistens. Ne? Mhm. Also die haben eher ein Schild dann dabei sich gehabt oder irgendeine Form von Auskunft, wie sie in die Lage gekommen sind, teilweise auch mit einer politischen Botschaft. Und ganz viele an der Straße. Also ganz anders als hier, die stellen sich an die Kreuzung. Du kannst ja teilweise in den USA, wenn du irgendwie 800 Meter weiter willst zum Starbucks, siehst irgendwie auf Google Maps, du willst einen Kaffee trinken oder keine Ahnung, willst irgendwas machen und willst da was holen, dann musst du da mit dem Auto hinfahren. Und so ist das auch, die Penner haben sich da auch ein bisschen drauf angepasst. Und betteln halt auch eher an der Straße.
Das heißt, manchmal hält dann jemand an und gibt dann Geld auch?
Die stehen direkt an der Ampel, so wie bei uns die Jonglier-Heinis, so, aber viel mehr, es wird viel mehr an der Ampel so gebettelt. Wie, also mehr als bei uns. Und ja, dann.
Und ihr habt euch ab und zu mit den Leuten unterhalten?
Wir haben uns mit zwei Leuten gesagt? Unterhalten und ja, also das ist, ohne dass ich das jetzt provoziert hätte im Gespräch, hatte ich schon das Gefühl, ich möchte es jetzt nicht zitieren, weil ich jetzt nicht, aber ich hatte schon das Gefühl, dass vielen Leuten den, einerseits den Mexikanern die Schuld geben an der Situation, in der sie selber sind. Dann teilweise Crooked Hillary habe ich als Zitat gehört. Die ganze Klasse, also die politische Klasse an sich, ist ein Problem. Man hat so das Gefühl, dass sie, also die Leute, mit denen ich gesprochen habe, dass sie es nicht selbst verschuldet, sozusagen. Also, dass es nicht durch ihr eigenes Verhalten oder so zustande gekommen ist, sondern aus den Erzählungen heraus war es eher so, dass es entweder der Kredit nicht mehr abbezahlt werden konnte oder dass es die Ex-Partnerin ist, die jetzt irgendwie zu viel Geld haben möchte. Oder, ich habe mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die haben nicht gesagt, ich habe jetzt mich verzockt oder so. Oder ich habe irgendwie falsche Entscheidung getroffen oder ich war zu risikofreudig oder so. Wie auch immer, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass andere dafür verantwortlich gemacht werden. Was natürlich auch stimmen kann. Dann waren wir in San Francisco und sind da unterwegs gewesen in der Innenstadt. Wir haben irgendwie außerhalb geparkt, weil in San Francisco, jetzt kommt man so ein bisschen in diesen Erzählstrang reinkommen, was auch das Wohnmobil angeht. Wir sind halt mit einem Wohnmobil unterwegs gewesen, haben das ausgeliehen für die 4 Wochen. Relativ günstig, hatten vorher das gebucht. Und wir sind so davon ausgegangen, ja, du bist so irgendwie an der Küste und kannst so dein Auto überall abstellen, so wie man sich das vorstellt. Mhm. Wir fahren nach Kalifornien und so. Und es ist wohl, nach der Finanzkrise ist es wohl zunehmend durch den Verlust von Wohnungen und der Zunahme von Obdachlosen dazu gekommen, dass Menschen sich ein Wohnmobil genommen haben und irgendwo gecampt haben oder teilweise im Auto gecampt haben. Was wiederum dazu geführt hat, dass die Städte an der Ostküste beziehungsweise auch die Counties, also diese größeren Landkreise, sich irgendwie dazu entschlossen haben, das Parken an der Küste zu unterbinden unter der Nacht. Das heißt, du kannst nicht überall stehen. Das heißt, du campst eigentlich, wenn du dich da einfach irgendwo hinstellst, illegal. Wir haben das trotzdem gemacht, weil wir drauf geschissen haben und weil wir dachten, uns als Touris, Privilegierten, wird schon nicht so viel passieren. Ist auch nichts passiert. Aber den Anwohnern gehen, glaube ich, also nach dem, was ein Typ uns erzählt hat, gehen, glaube ich, hauptsächlich nach seiner Aussage die Drogenjunkies auf den Sack. Es gibt wohl relativ viele, eine große Zunahme, ich habe es jetzt auch nicht recherchiert, wie viele es sind, aber angeblich eine große Zunahme von Drogenkonsumierenden und auch Obdachlosen. Und das führt halt dazu, dass außerhalb der Städte, wir haben auch eine Nacht einmal in so einem Camp übernachtet, wo relativ viele Menschen, die ihr Obdach verloren haben, halt wohnen. In ihrem Campingmobil haben wir auch uns dazugestellt. Ja, entstehen halt irgendwie so illegale Wohnparks. So, und die wollen das natürlich in ihrem, die Anwohner, die jetzt irgendwo sich ein Haus da an der Küste für 500.000 oder mehr, keine Ahnung, 5 Millionen irgendwie zugelegt haben, die wollen das natürlich unterbinden. Mhm. Und das führt zu irgendeinem komischen
Mix aus deutschen Touris und
aus einem komischen Mix von deutschen Touris, Pennern, die irgendwie gleichzeitig neben dir wohnen. Und das ist wirklich überall so. Also es ist wirklich, sobald du aus der Stadtgrenze rausfährst, hast du erstmal 4, 5 RVs, so Campingmobile von Leuten, die da wohnen. Und das sind auch teilweise Leute, die da wohnen in ihrem Kombi. So, die wohnen da. Und die sehen auch nicht, aus wie Drogenjunkies, ne?
Also, ich wollte sagen, ist es dann noch ein Penner, wenn jemand ein Wohnmobil hat?
Nee, also du hast natürlich vollkommen recht, dass es jetzt kein Penner ist, aber das ist natürlich immer erstmal das erste Wort, was ich jetzt so für die Gruppe der Leute, die keine Bude haben, so erstmal nehme. So, natürlich sind das Obdachlose oder Leute, die keine Wohnung haben, Wohnungslose, ne? Können wir uns politisch korrekt auf diese Bezeichnung einigen. Aber es sind halt auch sehr viele Penner da. Ne? Es gibt auch ganz viele Leute, die im Zelt wohnen. Das haben wir dann später uns dann auch so zusammengereimt. Es ist halt durchgängig warm. Wir hatten halt 4 Wochen lang kein Regen und kein schlechtes Wetter. Nicht einmal. Und du kannst halt, wenn es dir scheiße geht, kannst du überlegen, okay, ich bin US-Bürger, wo kann ich hingehen? Wo ich jetzt, also angenommen jetzt hier in Berlin, es ist wieder arschkalt. Glücklicherweise gibt es bei uns den Kältebus und die Möglichkeit für Leute, bei der Kälte irgendwo unterzukommen. In den USA hast du das nicht. So, da gehst du halt dahin, wo es warm ist. Und so entstehen halt, und du fährst die Autobahn lang und du siehst halt so kleinere Zeltkolonien, wo die Leute leben. Und das ist einfach richtig crazy, ey. Das ist echt verrückt. Und das merkst du auch, wenn du dann in San Francisco bist. Wir sind da in die Innenstadt gefahren, wollten uns mal ich stand da vor der Twitter-Zentrale und du siehst natürlich super viele Hipster-Ladies und junge Gaga-Leute mit ihren Leggings und ihrem Chai-Latte-Cold-Brew-Mocha-Chino in der Hand. Es ist ja wirklich kompliziert, wenn du bei Starbucks irgendwas bestellen willst. Ich hab's halt drauf, Latte zu sagen. Oder ich will eine Latte. Aber dann wirst du trotzdem noch gefragt, welche Milch du willst und wie die sein soll und so. Whipped, double whipped und double cream und iced whipped, Alter. Ey, komplett absurd. Dann gehst du da lang, die Leute haben ihr iPhone 11 und ihre Earbeats da, alle komplett da in der Hand und vor der Fahrt mit ihrem Roller an dir vorbei, mit so einem Elektrogerät da. Und es sind halt genauso viele Penner da. Es sind halt wirklich, also 1:1, 50-50 der Leute. Die einen gehen gerade um 11:30 zur Arbeit oder 10:30, spät aufstehen und bestimmt auch sehr lange auf Arbeit bleiben. Und die anderen sitzen da vor der Twitter-Zentrale und haben da ihr Zelt aufgeschlagen. Oder es wird gerade von irgendeinem Bullen entfernt. Und die haben gar nichts, Alter. Und die sind drauf. Die sind richtig, also nicht alle. Ich will sie nicht in eine Schublade stecken. Aber die sind voll auf Sendung, Alter. So richtig volle Bude auf Sendung. Und das macht echt, das wirkt echt strange. Und dann noch mit diesen also du stehst dann vor dieser City Hall, die ist so ein bisschen angelehnt an den Petersdom in San Francisco. Das heißt, so ein bisschen Petersdom in klein und dann so ein großer Vorplatz. Überall Penner, so, also nicht überall, aber viele, viele Penner. Mehr als man sich das so in Berlin so vorstellen kann. Und dann so amerikanische Flaggen, die so wehen so ein bisschen in den 30 Grad im Schatten oder was das da war. Und dann irgendwelche komischen Twitter-Dudes, die mit ihrem Uber-Roller da irgendwie durchdüsen. Das ist echt strange. So, ja. Darauf bin ich den ganzen Tag, bin dann auch mit dieser Tram da, die da so berühmt ist und so. Und dann noch auf Alcatraz gewesen danach. Danach auch keine Penner mehr, also in diesen Touri-Palästen sind die dann nicht mehr da. Aber das lässt einen irgendwie nicht los, so weil man das auch nicht versteht. Die Infrastruktur in der Stadt, es war die beste Infrastruktur, die ich erlebt habe. So, die Straßen sehen top aus, die Häuser sehen gut aus, der Stadt geht's nicht schlecht, so, und auch der Umgebung scheinbar nicht. Also dieser Region, die ist reich. So, die haben als Großstadt relativ viel Geld, aber sie schaffen es irgendwie nicht, ein Sozialprogramm irgendwie aufzulegen, was die Leute von der Straße holt oder was in irgendeiner Form so ein Housing irgendwie anbieten kann, was den Pennern irgendwie ausreicht. Man hört ja auch oft, dass, oder den Obdachlosen, sagen wir mal den Wohnungslosen, dass es denen ausreicht, dass sie die Wohnung auch annehmen. Und das verstehe ich nicht. Ich kapiere es nicht. Also dann mit Leuten du steigst in den Bus ein, fährst dann irgendwie von einer Station zur nächsten. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind wirklich der Horror. So, egal ob du in San Francisco oder Los Angeles oder irgendwo anders bist. Das ist natürlich in San Francisco auch nicht so gut wie bei uns, aber steigst da ein, es sind übelst viele Obdachlose im Bus unterwegs und kommst mit denen ins Gespräch und die, weil du dich darüber unterhältst, also ich habe mich mit meiner Freundin darüber unterhalten und auf einmal haben sich die Leute mit uns darüber unterhalten. So, ja, wir gehören auch dazu, zu dem Problem, so.
Aber habt ihr euch auf Englisch unterhalten?
Ja, ja. Wir haben uns auf Deutsch unterhalten, oder aber der eine konnte Deutsch. Und weil er irgendwie deutsche Vorfahren hatte und hat meinte so, ja, ich habe gehört, also auf Englisch habe ich gehört, also er hat auf Englisch geredet, aber ich habe euch verstanden, dass ihr darüber geredet habt. Die beiden waren total zu. Also die waren richtig. Der eine war voll gekifft, also wirklich, der war total daneben und der andere war super aufgedreht. So.
Ein gutes Team.
Also der hatte, also ich würde auf in irgendwas Amphetaminmäßiges tippen, so in die Richtung. Und die waren auch emotional dann sofort total aufgelöst. Er hat super angefangen rumzuheulen, man hat ihn nicht verstanden, er hat kaum noch Zähne gehabt. Und seine Aussagen waren sowas wie, er hat bis vor kurzem noch, bis vor 3 Jahren noch ein Haus gehabt. Es war ein schwules Pärchen, die beiden waren zusammen und sind jetzt auch zusammen auf der Straße unterwegs. So, die sahen halt aus, als wären sie gerade aus dem Club gefallen, morgens um 11 oder so. Das war mein erster Gedanke, als ich die beiden gesehen habe. Sie sahen auch ein bisschen so Elton John-mäßig aus, so ein bisschen bunter angezogen. Voll normal, also jetzt nichts, wo ich sagen würde, dass es schlecht wäre oder so. Ne? Also ich dachte so, ja, Berlin-mäßig, so Leute, ein bisschen feiern, ein bisschen drauf, keine Ahnung. Und dann merkst du aber, dass sie halt ihr Haus verloren haben, weil irgendwie das mit dem Geld nicht mehr gestimmt hat, in irgendeiner Form, und die Hauspolitik irgendwie in der Stadt schlecht war. Und dann googelst du später, 20, 30 Minuten später, guckst du halt nach, was da los war. Und San Francisco hat irgendwie eine sehr restriktive Bauvorschrift für Neubauten. Irgendwie 2009 oder 2008 oder was weiß ich, irgendwie so in der Zeit haben sie das erlassen. Und das führt dazu, dass gleichzeitig bei höherer Attraktivität der Stadt durch die Tech-Companies, die Techies sind auch immer das Problem, dass die Preise halt steigen und die Leute vielleicht ihren Kredit nicht mehr bezahlen können, dann ihren Job verlieren, aus welchen Gründen auch immer, ob jetzt die Drogen da auch noch was damit zu tun haben, weiß man nicht. Kann aber auch sein, weil auch in der Tech-Branche der Druck in der Arbeit vielleicht auch sehr hoch ist. Also das, die Wikipedia-Artikel darüber, die sind so, die werfen alles so ganz doll und alles schnell in einen Topf. Deswegen weiß ich jetzt auch nicht, woran es liegt. Es wird bei jedem Einzelfall auch anders sein. Bei denen war jetzt die Aussage, dass sie ihren Kredit halt nicht mehr bedienen konnten für ihr Haus und deswegen seitdem auf der Straße sind. Und dann haben wir halt auch gefragt, ja, warum geht ihr nicht woanders hin? Weil ich meine, die Innenstadt von San Francisco ist jetzt auch kein angenehmer Ort, um da jetzt nachts irgendwie zu bleiben oder immer zu bleiben. Gibt's nicht irgendwie, und dann ist es halt ihr Zuhause. Die sind halt da groß geworden. Ja. Ne? Es ist ihr Lebensmittelpunkt. Das ist so, als wenn du jemandem sagst, ja hier, der ja schon immer in Berlin gelebt hat, 40 Jahre lang, du kannst jetzt hier nicht mehr wohnen. Ich meine, das gibt's in Deutschland glücklicherweise nicht so. Du hast halt die Möglichkeit, hier irgendwo zu wohnen. Und du bekommst auch die Unterstützung relativ sanktionsfrei im Vergleich zu den USA. Und da kann man sich, ja, da könnte sich die USA einiges noch abgucken von uns, habe ich so ein bisschen.
Obwohl es bei uns ja auch schon recht viel Kritik in die Richtung geht, aber sozusagen
im Vergleich. Ich meine, relativ gesehen.
Vergleich ist sozusagen, ja. Ich habe lustigerweise, letzte Woche oder so stand gerade in den U-Bahn-News, die immer so durchgehen, dass auch in Deutschland die Obdachlosigkeit auf dem Rekord hoch ist.
Die Wohnungslosigkeit, ja. Das sind irgendwie 600.000 Personen ungefähr.
600.000, krass.
600.000 geht man jetzt davon aus. Es ist so 2008 meine Freundin hat mir da gerade irgendwie so ein Diagramm gezeigt. Da ging die Kurve irgendwie bis vor die Finanzkrise oder so, glaube ich, ging die Kurve runter und danach geht sie in Deutschland wieder hoch. Viele Wohnungslose nach der Wiedervereinigung, kann man sich auch denken, durch die Wiedervereinigung selber, durch Leute, die aus den Ostblockstaaten gekommen sind, gab es ja viele Menschen, die aus Bulgarien, Rumänien, Polen und so nach Deutschland gekommen sind. Und ich glaube, sie war auf die Hälfte reduziert. 300.000 bei 2008 und jetzt sind wir wieder ungefähr bei 600.000.
Ich habe auch vor ein paar Tagen Podcast gehört, dass auch die also was Drogen angeht in den USA, ist jetzt seit, also es gibt ja diese Opiumkrise und das
genau, davon hat der Mann zum Beispiel, genau. Dieser eine Surfer hat davon gesprochen.
Und die eine Seite ist sozusagen, dass die Pharmakonzerne halt diese Pillen halt immer so stärker machen und die auch so ein bisschen verteilen wie Smarties. Also einfach, es werden wahnsinnig viele Pillen einfach gedruckt und verteilt. Aber das andere ist, es gibt dieses Fentanyl, das war auch ziemlich spannend, weil das wird so in China produziert. Und dann meinte der Typ auch, dass er hat ein Buch darüber geschrieben, über diese Droge. Und das ist quasi ein Opiat, was es dann, was halt illegal in den, meistens illegal in den Straßen kursiert und was auch mit vielen Drogen sozusagen gestreckt ist. Also es kann in Ecstasy drinne sein, so. Es kann in
allen möglichen Sachen. Als Streckmittel?
Genau. Und
du kannst aber sozusagen, was für eine Wirkung hat das? Schmerzlindern einfach mehr, oder?
Ich weiß es nicht genau. Und das Ding ist aber, das Problem ist sozusagen, es ist irgendwie saugünstig und ballert halt mega doll. Und es gibt aber sozusagen, meinte er, keine richtige Nachfrage eigentlich. Also es ist nicht so, dass die Leute sagen, sie wollen jetzt Koks oder Ecstasy haben, sie wollen jetzt Fentanyl. Mm. Das wollen sie eigentlich gar nicht. Aber weil es halt mega knallt und weil es günstig ist, wird es halt überall reingemischt. Und in China war das denn irgendwie so, dass die da sozusagen so, wie war das denn, die so Grundchemikalien produzieren, die man braucht, um das herzustellen. Und in dem Handelskrieg jetzt mit Trump haben die dann so einfach die Steuern auf das und die Exportsteuern so gesenkt, also es quasi noch günstiger ist, das in die USA zu verschiffen. Und seine Theorie war halt so, das war so ein bisschen so eine Fuck you-Antwort, so nach dem Motto, wir stellen hier die Sachen her, die eure Bevölkerung halt vernichten und jetzt
ja, gut.
Denken wir schon. Egal, das war so ein bisschen.
Ist vielleicht
so
ein bisschen Verschwörungstheorie.
Auf jeden Fall war es krass, weil er meinte, allein durch Fentanyl sind jetzt im letzten Jahr 20.000 Leute gestorben. Also es war auch sozusagen mehr als alle anderen Drogen zusammen in den letzten Jahren. Und er meinte, das Problem ist, da wird auch quasi nicht, also es gibt nicht wirklich viel darüber, es wird nicht viel darüber gesprochen. Es wird halt über die Opiat-Krise so gesprochen. Weil da geht es dann oft eher um so die Pharmakonzerne und so, was die machen. Und ja, es klang auch wieder ziemlich erschreckend. Also das war so nochmal so ein neues Level, weil er meinte so im Vergleich Meth, Amphetamin und die anderen Sachen, alles schlecht und, also nicht gut und schön, sondern alles problematisch, aber das scheint nochmal ein neues Level zu sein.
Ja, auf jeden Fall. Also das sind so Sachen, ich habe da überhaupt keinen Gedanken oder ich kann da keinen. Für mich ist das alles so ein Thema, was absolut überhaupt erstmal nicht in meiner Welt ist irgendwie und zweitens kann ich mir nicht erklären, warum das so ist. Und drittens weiß ich auch nicht, wie man das lösen kann. Also das sind so, für mich ist das ein schwieriges Thema. So, auch wenn ich mit den Leuten auf der Straße rede, ich bekomme dann sehr schnell ein beklemmendes Gefühl, auch mit diesem anderen, mit diesem Pärchen, mit der geredet, ich konnte da einfach nichts mehr zu sagen. Ich habe da gesessen, habe irgendwie gesagt, so, das tut mir einfach nur leid. So, ich kann dir aber nichts weiter sagen. So, ich kann dir nicht sagen, ich bin jetzt hier. Und ich kann dir auch nicht helfen. Ich kann der Person nicht helfen und ich kann den 30 Leuten, die da noch sitzen, denen kann ich auch nicht helfen. Es war ein echt stranges Gefühl da, mit den Leuten in dem Bus zu sitzen, die Busfahrt über.
Ist halt krass auch, dass das sozusagen, ich meine, jetzt kann ich wieder mit Andrew Yang und Grundeinkommen so kommen, aber dass das generell so, wenn das vielleicht dem Durchschnittseuropäer so ins Auge sticht, so, dass das da so ist, vor allen Dingen San Francisco, dass so dieses Reichtum-Armuts-Ding, dass das so aufeinander klafft.
Du stehst vor Uber und dem Twitter-Haus. Ja, ja. Das ist nebeneinander, das ist in derselben Straße. Du steigst
quasi, um in dein Office zu kommen, über die Obdachlosen rüber.
Richtig, so ist das.
Dass das sozusagen nicht ein Thema ist, ne? Also konkret, dass so kein Politiker sagt so, hey, Leute, ist das schon mal aufgefallen, dass das genauso ist, was du jetzt beschrieben hast. Also im weitesten Sinne wird es thematisiert, dass man halt immer sozusagen auf den kleinen Mann und die der arme Bevölkerung, mit denen immer versucht, natürlich für die immer Werbung zu machen, sag ich mal, wenn man für ein Amt antritt, aber ich habe ja den ganzen US-Wahlkampf crazy-mäßig verfolgt, ich habe noch keinen konkret über Obdachlosigkeit reden hören, so, dass jemand gesagt hat, das ist ein Problem, ist euch das schon mal aufgefallen?
Aber es sind halt auch keine Wähler, ne? Also du kannst davon ausgehen, dass was wir so, sag ich mal, durch die Infrastruktur gemerkt haben, komme ich vielleicht gleich noch drauf, dass Politik in den USA stark am Wähler orientiert ist. Das heißt, du versuchst deine deine Mehrheiten bei den Leuten zu bekommen für dein Thema, das du haben willst. Und der Obdachlose an sich hat ja keine, der hat keine Lobby irgendwo. Der ist jetzt nicht organisiert, so. Deswegen ist es für ihn auch schwierig, was umzusetzen. Eine ganz andere Gruppe zum Beispiel, die bei uns unterrepräsentiert ist, sind die Behinderten. Die Behinderten haben irgendwie in den 70er, 60er Jahren, ausgehend von der 68er Bewegung, auch haben wir viel danach gelesen, wie das gekommen ist, haben die sich motiviert und haben selber Blockade ähnlich zu den 68ern gemacht in den Verwaltungen, in den ganzen USA und haben sich selber organisiert durch Lobbyverbände. Und die sind super stark vertreten. Du merkst das in jedem Lokal, egal wo du konsumierst, egal wo du in der öffentlichen Einrichtung oder in einem Straßenverkehr unterwegs bist. Es ist immer für Benachteiligte gerecht und absolut gerecht. Du kommst immer als Rollstuhlfahrer als erstes irgendwo durch. Jede Toilette ist so gebaut, in jedem fucking scheiß Starbucks. So, es ist egal, wo du bist, es ist einfach eine bundesweite Gesetzgebung und es ist einfach so. So, und da hält sich auch jeder dran. Und das führt auch dazu, dass die Akzeptanz dafür größer ist. Und deswegen werden die Behinderten, die Benachteiligten, werden dann auch vorgelassen in der Schlange. Das ist einfach dann durch das Gesetz, was dann da ist, irgendwie, es ist normal. Und das fragt auch keiner danach. Das stellt auch keiner in Frage oder so. Es ist einfach im Yosemite Park, die Plumpsklos, die haben Türen, die sind 1,40 Meter breit. So. Wie kann das sein, ey? Dass, wenn ich im bayerischen Wald irgendwo auf ein Plumpsklo gehe, wenn da überhaupt eins ist, dann ist das garantiert nicht 1,40 Meter breit.
Okay, also man sollte öfter mal in andere Länder gucken, generell, was man vielleicht da noch mitnehmen kann. Ne? Weil einerseits, ja, das ist jetzt eine sehr positive Sache, wo die USA anscheinend selbst mit einer Selbstverständlichkeit diese Sachen nachgehen. Und auf der anderen Seite scheint es so eine quasi Selbstverständlichkeit zu sein, dass Obdachlose und, weiß ich nicht, Startup-Heinis nebeneinander existieren.
Ja, irgendwie in der Form nebeneinander her existieren. Ja, du kannst auch, fährst an der Küste in Los Angeles lang und du hast einen Stadtteil, der, ja, Long Beach und Venice Beach, da hast du schon das Gefühl, da ist viel Kriminalität, da sind Obdachlose, da hast du siehst in den Straßen auch wieder, in den Nebenstraßen siehst du Zelte. Zum Beispiel gibt's iHeart Music, da gibt's unseren Podcast zum Beispiel, da haben wir den auch gelistet. Hinter iHeart Music, das ist also ein kleines Startup, was direkt in Venice Beach sitzt, hast du ein Camp mit Obdachlosen. Also so ungefähr 30 Zelte, so Iglu-Zelte. Das sind übrigens immer Iglu-Zelte oder so eine Wurfzelte. Die sind halt billig und halten relativ ausreichend lange. Und dann fährst du 10 Kilometer weiter und dann kommt ein Ort, der heißt Paradise Cove. Nee, warte mal, wie heißt der? Paradise Beach? Ich habe den Namen vergessen. Es ist eine kleine Ortschaft, die ungefähr 30.000 Einwohner hat. Ungefähr so groß wie Wismar, ein bisschen kleiner. Wie ein Quadrat angeordnet an der Küste von Los Angeles. Ist ja eigentlich mehr so ein Metropolraum, so muss man sich das vorstellen. Und du fährst da rein in die Ortschaft, auf einmal ist alles wie geleckt. So, es ist, du kannst dir das nicht erklären, aber das ist ja hier in Berlin auch so ein bisschen so. Wenn du in den Prenzlauer Berg fährst, über die Böse Brücke zum Beispiel, fährst in den Wedding rein, oder kommst vom Wedding die ehemalige Grenze in den Prenzlauer Berg rein, hast du auch einen krassen Wechsel, der erstmal äußerlichen Erscheinung des Kiezes so und der vorhandenen Lokalitäten, die da sind. So, und das will ich jetzt gar nicht bewerten. Ich wohne gerne im Wedding, ich bin hier glücklich und ich finde das gut. Und jetzt ist hier vielleicht der Clash oder dieser krasse Wechsel ist vielleicht auch durch den Mauerfall ein bisschen oder durch die Entwicklung, die Berlin genommen hat, zu begründen. Aber da ist es durch Politik zu begründen. Du fängst dann auch wieder zu gucken, was für Leute leben hier. Und du siehst, das sind Leute, also angeblich wohnen da Menschen, die in der Tech-Branche unterwegs sind. Und die wohnen da auch gerne. Und die mögen ihre Umgebung auch gerne. Und du siehst auch überall Kameras in der ganzen Stadt. So. Und du siehst auch, die haben eine eigene Polizei, die sie sich leisten. Das heißt, die sind unabhängig von dem ganzen County, der County Police, haben die eine lokale Polizei, die sie durch ihre eigenen Steuergelder halt nochmal extra finanzieren. Und ja, die Brücke, die Seebrücke sieht dort aus wie geleckt. So, die haben alle vor ihrem Vorgarten haben die dann Blumen und so Sitzmöbel aus Holz. Ohne irgendeinen Zaun davor. Ne? Wenn du 10 Kilometer weiter in Venice Beach bist, da haben die Häuser im Erdgeschoss so Gitterstangen davor. Das heißt, die Vermutung, die ich habe, ist, das reicht nicht einfach nur aus zu sagen, okay, das ist ein bundespolitisches Problem oder so. Das ist jetzt irgendwie eine schlechte Sozialpolitik gibt oder so, sondern dass es vielleicht auch eine krasse Klientelpolitik gibt, weil du dich halt versuchen kannst als Bürgermeister oder was weiß ich, als Lokalvorsteher einzusetzen für deine Gruppe von Leuten. So, und deswegen kommen auch solche Sachen zustande, dass du in manchen Städten nicht parken darfst nachts. Da stehen dann nochmal extra Schilder am Ortseingang, wo dann steht, alles über 25 Fuß darf hier gar nicht parken in unserer Kleinstadt. So. Ja. Was jetzt ungefähr einem Campingbus, so einem Campingvan entspricht.
Okay, also auf jeden Fall krass, wie, sag ich mal, die. Ich meine, ich kenne das jetzt, ich war in den USA nur mal kurz, aber hab das da nicht so mitbekommen, weil ich auch nicht so lange da war, aber so ein bisschen so diese. Und ihr wart jetzt dann nicht mal sozusagen in Ghettos, und, oder vielleicht wart ihr da, aber haben wir jetzt nicht drüber geredet, so.
Nee.
Aber so dieser Clash, dass das schon nochmal eine andere Hausnummer ist als hier und dann. Ja, das finde ich wiederum auch spannend, dass das dann so in der politischen Debatte gar nicht so zum Thema gemacht wird. Also es wird immer so zum Thema gemacht, dann natürlich so Arbeit und jeder soll irgendwie gute Arbeit haben und gut bezahlte Jobs und unsere Trucker sind so wichtig und unsere Krankenschwestern, so dieses Klassische.
Ja, aber das ist ja genau das, was...
Aber dass das sozusagen nicht so... Ich habe das Gefühl, da gibt's nicht so viel Kritik dann sozusagen dafür. Also wenn so ein... Ich weiß nicht, wie du siehst, wie die
Leute. Das habe ich ja versucht, eben schon zu versuchen, deutlich zu machen. Der republikanische Wahlkampf hat, oder beziehungsweise die Republikaner haben keine Mehrheit. Das ist das, was ich so mitbekommen habe in den USA. Das heißt, die politische Meinung im Durchschnitt der Bevölkerung ist nicht rein, wenn du jetzt alle fragen würdest, bist du jetzt für die Republikaner oder Demokraten, dann würde die Mehrheit sagen, ich bin demokratisch. Ich würde eine demokratische Politik verfolgen.
Besonders an der Westküste.
Ja, besonders da. Aber du hast lokal, du hast, wenn du jetzt lokale oder Landesthemen hast, wie jetzt in Kalifornien, meinetwegen die Brandschutzpolitik oder so, und du versuchst, was umzusetzen, dann versuchst du, dich an die zu wenden, die du einerseits natürlich leicht mobilisieren kannst für dein Thema, was du umsetzen möchtest, wenn das jetzt ein konservatives Thema ist, und blendest oder demobilisierst die anderen bei dem Thema halt aus, so dass sie halt nicht abstimmen oder dass sie sich nicht dir und deiner Idee sozusagen, dass sie der folgen. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel gemacht wird und dass man mit diesem Politikstil dort noch sehr erfolgreich ist.
Ja.
Deswegen wundere ich mich nicht darüber, dass über Arbeit Soziales vielleicht noch, aber hauptsächlich Arbeit, die Trucker und der Facebook-Steuer gesprochen wird, über solche Themen im Wahlkampf, und dass dann aber eine Gruppe, die halt keine Vertretung und keine Lobby und auch keine Organisationsstruktur hat. Und
die vielleicht auch viele von denen auch vielleicht gar nicht zur Wahl gehen.
Genau, das meine ich damit.
Sie können sich auch nicht anmelden.
Die sind überhaupt nicht mobilisierbar.
Der Zugang ist ja auch teilweise schwieriger als bei uns, so dann überhaupt zu wählen.
Genau, das meine ich.
Ja, heftig. Okay, krass. Wäre mal interessant, also wenn man jetzt sagen würde, okay, alle Obdachlosen, die da in dem Staat sind, zusammen, wie viel sind das? Wenn man die alle wahltechnisch ausrüstet, wäre das schon wahrscheinlich eine krasse Menge, so.
Die Frage ist aber, ob du das willst, ne? Also verlierst du gleichzeitig dann, also jetzt, das ist natürlich perfide, darüber nachzudenken, aber verlierst du gleichzeitig durch diese Politik dann wieder so viele Leute, dass du dann deine anderen Themen, die vielleicht konservativer sind, dass du die dann nicht mehr umsetzen kannst, ne?
Ja, also ich meine, wäre halt wenn sich jemand jetzt einfach nur dahinstellt und sagt, ich bin jetzt gegen Obdachlosigkeit, ich trete an, was für dieses Problem zu, gegen dieses Problem zu machen, so, ob du dann vielleicht schon 1 Million Wählerstimmen theoretisch hättest, weil es 1 Million Leute betrifft. Aber
eine Sache noch. Ich habe einen Zeitungsartikel gelesen, da hat eine Frau in San Francisco bei der Polizei angerufen und hat gesagt, bei mir vor der Tür parkt jemand mit seinem Auto. Und da meinte die Polizistin, ja, das ist eine öffentliche Straße. Ja, aber ich wohne ja hier in diesem Viertel. Also es ist halt eine Person gewesen, die in einem reichen Viertel wohnt, die es halt gewohnt ist, dass dadurch, dass, also ich bin auch durch solche reichen Viertel wieder, ich war vor 15 Jahren auch schon mal in den USA, da habe ich solche Viertel auch gesehen und jetzt habe ich es wieder gemerkt. Es gibt so abgeschlossene Viertel, die haben es halt durch ihre Politik geschafft, dass es eine Bushaltestelle gibt oder eine Buslinie, wo die Hausmädchen ein- und aussteigen können, ohne Sitzbank. So, aber ansonsten fährt da in dieses Viertel nichts rein. Du bist ja da wirklich, du bist da unter sich. So.
Ja.
Und dann ruft die Frau an und sagt so, ja, vor meiner Haustür steht ein Auto, das kenne ich nicht. Können Sie das abschleppen? Und dann sagt die Polizistin, das ist eine öffentliche Straße. Ja, aber das ist ja hier mein Haus. Und dann hat sie wirklich mehrfach bei verschiedenen Leuten bei der Polizei angerufen und glücklicherweise hat die County-Polizei das nicht umgesetzt, was sie wollte. Aber du hast es auch, dass Strände zum Beispiel, es gibt so an manchen Stellen versuchen, Gruppen von Anwohnern Strände so zu bebauen und mit Steinen sozusagen zu besetzen, dass sie nicht mehr öffentlich zugänglich sind. Es gibt eine öffentliche Treppe zum Beispiel in Malibu, die verfällt seit 15, 20 Jahren. So. Die wird auch nicht renoviert. Die kostet nicht viel, die zu renovieren. Es gibt andere, fällst irgendwie 5 Kilometer weiter, da ist die Treppe saniert und sieht super neu aus. Das Geld ist da, so. Aber warum wird diese eine Treppe, dieser öffentliche Zugang, der ist irgendwie gesperrt. Und wenn du dann da runtergehst und da irgendwie halb runterkraxelst und da dich diese Treppe da runtergeworfen hast, dann siehst du halt von jedem der Häuser, die da oben an der Steilküste sind, geht halt eine neue Treppe runtergebaut, immer eine Treppe neben der anderen. Du fragst dich so, Alter, seid ihr bescheuert, 20 Treppen, anstatt eine öffentliche Treppe zu nutzen. Aber die Erklärung ist einfach, die haben den Strand halt, diese 500 Meter Strandabschnitt, den haben die halt für sich dann. So. Und das meine ich mit Klientelpolitik. Und das kotzt mich ganz schön an.
Ja. Auch ein gutes Argument wieder, allen Leuten einfach bedingungslos Summe X zu geben,
ja,
finde ich. Weil dann hätten diese Leute, die auf der Straße leben, auf einmal auch eine Lobby. Also zumindest eine Lobby pro Person von $1,000 oder eine Summe X. So.
Ob man damit jetzt direkt in die Gremien kommt, ob man hat vielleicht mehr Zeit, in die Gremien dann zu kommen, ja. Aber man muss Zeit haben. So, man muss die Zeit haben, sich mit Themen auseinandersetzen zu können und für seine Themen auch eintreten zu können.
So. Also ich meine jetzt mehr so vom Prinzip, stell dir vor, Andrew Yang wird Präsident, er setzt es um. Auf einmal hätte so eine Zeltstadt sozusagen Kapital, theoretisch. Die hätten auf einmal, Die hätten auf einmal 100 Leute, die im Zelt sind, pro Monat, also die hätten einfach dann $100,000 zusammen, jeden Monat. Das heißt, da hätten auch andere Leute, also man sagt ja so ein bisschen so teilweise Kapitalismus, deine Stimme ist dein Dollar so. Und damit kannst du abstimmen. Und wenn du wenn du nichts hast, so, dann
interessiert dich auch keiner. Ja, okay, so also meinst du das,
einsetzen,
ja.
So.
Ja.
Okay, Diggi.
Ja, wir haben schon wieder sehr lange darüber
mega gesprochen. Mega abgeschweift. Ne? Nee, nicht abgeschweift, aber lange verschweift. So, was wollen wir denn als nächstes hier mal angehen? Gott,
was interessiert uns denn? Was ist mit diesem Ministerium? Was ist das?
Ja, pass auf. Ich war jetzt in Hamburg und eine Freundin hat mich darauf aufmerksam gemacht und war ziemlich außer sich, wie das sein kann. Typ. Und zwar hat sie gemeint, das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge,
ja,
dass sie sich, also sie hat damit so ein bisschen zu tun und ging einfach darum, dass die Bild-Zeitung ein Interview mit dem Präsidenten von dem Ministerium gemacht hat und dass sie sich tierisch darüber aufgeregt hat, dass die dieses Interview quasi abgebildet haben und dann auf die Startseite, mehrfach quasi auf die Startseite von Bild am Sonntag verlinken und ob das sein kann.
Ist das verboten?
Ja, ich habe mich aber auch gefragt, okay, ist ja eine Sache dann auf seinen, also wenn ihr das finden wollt, also der googelt einfach mal, also Zitat, ein Asylchaos wie 2015 wird sich nicht wiederholen. Das ist die Aussage von Hans Eckhard Sommer. Und am 3.11. hat er halt ein Interview gegeben. Und ich habe mich schon gefragt, okay, man kann ja auf das Interview verlinken, aber die haben einfach sozusagen, du kommst hier dann auf die Startseite der Bild-Zeitung, wo natürlich weit und breit nichts von dem Interview ist. Und die Frage ist schon so ein bisschen, sollte, also es kann ja eigentlich nicht sein, dass ein Ministerium einfach in einem Interview die ganze Zeit auf die Bild-Zeitung verlinkt. Und du kommst nicht zu dem Interview, sondern du kommst halt zur Bild-Zeitung mehrfach. Also du kommst hier nirgendwo zu dem Interview. Und das fand ich auch schon ziemlich krass. Und sie meinte, sie hat sich dann mal ein bisschen so umgehört und schlau gemacht, aber irgendwie, obwohl Leute auch gesagt haben, nee, das kann eigentlich nicht sein, hat sich keiner, also es hat anscheinend keinen echauffiert oder...
BAM-Chef, ein Asylchaos, wie soll das nicht wiederholen? Okay.
Ich weiß nicht, ob das nur ein Fehler ist oder ob das sozusagen... Ja, es ist sehr strange, finde ich.
Nee, es ist jetzt erstmal ein Interview, ne, von dem Typen, der bei der Bild am Sonntag arbeitet oder der Chef. So. Und jetzt verlinken sie sozusagen als Referenz die Hauptseite der Bild-Zeitung oder Bild am Sonntag. Kannst du nochmal auf diesen Bild-Online-Link gehen?
Genau, also pass auf, es ist der Chef vom BAMF, ne? Also von dem Bundesministerium, und der gibt ein Interview für die Bild-Zeitung.
Jetzt habe ich es erst verstanden.
Genau, das ist die Start. Also es gibt quasi die Startseite von dem Bundesministerium verlinkt auf die Bild-Zeitung. Aber nicht auf den Artikel, sondern auf die Bild-Zeitung. Bild.de.
Okay, aber hat da jemand mal angerufen? Also ist
es. Noch nicht, deswegen wollte ich ja, dass wir hier erstmal, bevor ich anrufe, wollte ich dich erstmal fragen.
Also
ob du das auch ziemlich asozial findest. So.
Also ich halt ja von der Bild-Zeitung nicht persönlich nicht so viel.
Ja, da sind wir schon zwei.
Da sind wir schon zwei, gut. Aber ich meine, das könnten wir jetzt erstmal versuchen, außen vor zu lassen. Jetzt gehen wir mal davon aus, das wäre ein Zeitartikel. Also es wäre ein Interview, die Zeit sozusagen geführt hat.
Mhm.
Ne? Also jetzt erstmal, gehen wir einfach von einem anderen Medium aus. Was würdest du dann denken? Also erstmal das Grundgefühl. Also dann hast du da ein Interview, was sozusagen abgebildet wird, was in der Zeit publiziert wurde.
Dann würde ich es nicht so schlimm finden, weil ich die Bild-Zeitung scheiße finde.
Ja, das ist ja genau der Gedankentwist, den wir jetzt machen, um zu gucken, ob das dann genauso...
Klar, also die Frage ist für mich eher, ich fände es, glaube ich, sogar noch okay, wenn dann auf den Artikel verlinkt wird. Ich gucke gerade durch, okay, du hast auch recht, also, oder deine Vermutung ist auch bei anderen jetzt so, aber ist halt die Frage, ist man zu blöd, um auf den Artikel zu verlinken? Oder warum macht man das?
Warum macht man
das? Okay, aber ich sehe es hier, also die FAZ und Handelsblatt ist genauso.
Ja.
Ah, nee, hier haben sie es geschafft, okay. Beim Handelsblatt haben sie es geschafft, auf den Artikel zu verlinken, und sonst haben sie halt immer auf die Startseite verlinkt. Okay, könnte wahrscheinlich sein, dass die Artikel nur temporär vielleicht online sind, aber...
Bei der Bild-Zeitung ist das so, glaube ich. Da bleibt nicht alles. Da gibt es auch keine... Also vielleicht gibt es Permalinks, mag man uns ein Update zu geben oder uns zuschicken, aber ich habe das Gefühl, manchmal habe ich auf einen... Also ich habe auch schon auf Bild-Zeitungs-Link Links geklickt und dann war da nichts.
Ja, okay, aber vielleicht ist es einfach nur Dämlichkeit. Oder...
Wie würdest du das denn machen, wenn du einen von Informationsrelevanz, von deiner eigenen Informationsrelevanz sehr überzeugt bist? Also, Hashtag Ministerium, sag ich jetzt mal. Du wirst interviewt und du willst das irgendwie publizieren. Wie würdest du das denn machen? Also, ich glaube, ich würde auch versuchen, den Artikel abzudrucken, die Zeitung zu fragen und den Link irgendwie zu setzen. Ich glaube, das ist jetzt kein verwerfliches Vorgehen, oder?
Ich finde es halt einfach komisch, weil den Artikel kann man ja sozusagen dann auf bamf.de, die Artikel von verschiedenen, also ich habe jetzt nochmal durchgescrollt, es gibt das quasi nicht nur bei der Bild, sondern auch bei anderen, aber man verlinkt dann immer auf die Startseite von dem entsprechenden Medium, wo man aber dann nicht den Artikel so einfach findet, sondern kommst dann halt auf fokusonline.de oder auf bild.de und ja. Also macht es jetzt vielleicht weniger schlimm, dass es jetzt dann nicht nur diese eine Zeitung ist.
Würde vorher nochmal überlegen, was wäre denn eine alternativ bessere Lösung? Also
direkt auf den Artikel zu verlinken und nicht auf die Startseite.
Du würdest also nur einen Teaser-Text schreiben. Es wurde ein Interview geführt mit unserem Chef auf bild.de, klicken Sie hier. Oder was?
Ja, du kannst... oder du lässt halt den Link auf, also du hast den direkten Link zu dem Interview, zum Beispiel auf der FAZ-Zeit oder Bild, hast du dann so lange, wie es den gibt. Und wenn es den nicht mehr gibt, dann nimmst du ihn einfach runter. Hm. Ja, ist jetzt auch nicht so das spannendste Thema vielleicht, aber mir ist es nur aufgefallen, weil eine Freundin mich darauf aufmerksam gemacht hat und ich fand es dann schon komisch, dass dann das quasi ein Bundesministerium quasi privaten sozusagen Online-Zeitschriften einfach so Klicks
liefert. Wir haben das bei uns auf Arbeit aber auch so gemacht. Also wir würden auch wenn etwas über uns publiziert oder wir selber irgendwie publiziert wurden in irgendeinem Medium, dann haben wir meistens auch gefragt, ob wir Inhalte auch, die dort erstellt wurden, auf unserer eigenen Seite unter Angabe des Original-Links, ob wir die publizieren dürfen. Und ich glaube, dass...
Vielleicht ist es auch, also wäre spannend, falls es jemand weiß, vielleicht ist es auch guter Ton, das dann immer auf die Startseite zu machen, wenn es keinen direkten Link gibt. Ich glaube, das ist das Einzige, was mich so ein bisschen... Weil du kommst ja, wenn du, weißt du, wenn du diesen Artikel finden willst...
Ja, das mit der Startseite geht gar nicht.
Du kommst halt auf bild.de und dann kommst dir halt erstmal zwei Möpse entgegen, aber es ist ja nicht das,
was du... Das stelle ich auch nicht in Frage. Also das geht auch nicht. Das finde ich auch richtig. Das ist ja auch... Das sollte man auch ändern. Wenn man da anrufen kann oder darf, dann sollte man darauf hinweisen. Vielleicht schreiben wir einfach eine E-Mail.
Ja, wir schreiben mal eine E-Mail. Weißt du, was mir noch aufgefallen ist?
Was denn?
Als ich mich vor der Demo so ein bisschen so auf Facebook mehr rumgetrieben habe.
Oh ja,
ist Facebook. Mir aufgefallen, dass Fridays for Future, dass die viel weniger so Follower und Likes und Mitglieder in Gruppen haben als Fridays for Hubraum.
Auf Facebook?
Ja.
Lustig.
Abgedreht. Also ich habe dir mal einen Screenshot hier gemacht. Also das, was ich am meisten gefunden habe bei Fridays for Future, hat halt so, also es gibt diese Deutschland-Seite, die hat 25.000 Likes und dann gibt's zwei Gruppen und die haben jeweils 4.000 Mitglieder und Fridays for Hubraum, die Gruppe hat halt 560.000.
560.000. Das ist eine deutsche Gruppe. Das heißt, das würde bedeuten, wenn wir davon ausgehen, dass wir das sind ja fast 5%, ja, nee, ein bisschen mehr, 6% der Bevölkerung bei uns, oder?
Deswegen, ich war schockiert, weil, also in meiner Filterblase kam halt dieses Friday for Hubraum nicht vor, so.
Ja.
Und ich konnte mir ungefähr vorstellen, was es ist, so. Und ich hatte es vielleicht auch vorher schon mal gehört, aber es war so, okay, auf Facebook ist es halt, ist der Fridays for Future im Verhältnis, ist es halt ein kleiner Furz, so.
Ja.
Und ja, die Leute, also das Hobby von den Leuten ist natürlich dann so gegen Greta so ein bisschen Paroli zu machen und sich nicht ihren Diesel madig reden zu lassen. So, das, so kann man es vielleicht so ein bisschen zusammenfassen. Fridays for Hubraum. Also, da wollte ich einfach mal hören, ob dir das klar war, weil es war so, für mich war es ein kleiner Schock, ehrlich gesagt.
Weil also, ich habe versucht, das jetzt einfach nur so spontan mir zu erklären. Erstmal die Altersstruktur. Ich habe mal gehört, dass Leute, die unter 24 sind, dass die viel weniger bei Facebook sind als Leute, die älter sind als 24. Das heißt, du hast wahrscheinlich eine große Anzahl an Menschen, die eher bei Instagram, Telegram und jüngeren Netzwerken für Fridays for Future sich sozusagen engagieren. Und gleichzeitig hast du eine ältere Struktur bei Facebook von Leuten, die sich halt vielleicht für den Hubraum engagieren. Was noch sein könnte, es besteht natürlich der Verdacht bei 560.000 Gruppenmitgliedern, dass es da vielleicht auch ein oder zwei Accounts gibt, die nicht unabhängige Accounts sind, sag ich mal. Vielleicht gibt's da auch ein paar Accounts, die zusätzlich sich da angeschafft wurden durch etwaige Klickfarmen.
Das wäre super interessant zu wissen, weil eigentlich dachte ich, dass Facebook ganz gut da drin ist, so solche Bots sozusagen oder Fake-Accounts.
Ist es so?
Dachte ich, ja. Also hat mir auch jemand, wie war das? Man kriegt ja ab und zu so Nachrichten von so ominösen Frauen,
ja,
die dann so freizügige Bilder haben.
Ja.
Ja. Und das ist mir auch noch nicht aufgefallen. Also, dass das so ist, ist mir aufgefallen. Aber ein Freund hat mich darauf hingewiesen, dass es dann automatisch nach 24 Stunden von Facebook immer gelöscht wird.
Also die kriegen das gut hin, die zu entfernen. Aber das hängt ja vom Thema ab. Also wenn es jetzt irgendwelche Leute gibt, die Hubraumbilder posten, ist es vielleicht noch nicht in der Filtereinstellung sozusagen angekommen. Vielleicht sind sie eher noch bei rechter Hetze und bei Ähnlichem und beschäftigen sich erstmal damit und haben dieses Hubraum-Thema noch nicht im Netz sozusagen, also jetzt Netz als Sortiermedium sozusagen eingestellt.
Das kann gut sein, nee, das hast du glaube ich einen guten Punkt. Das wäre auch super spannend zu wissen, also wie viel von denen, von der 500.000 ungefähr.
Ja, also wenn einer von euch bei Fridays for Hubraum engagiert ist, dann teilt uns doch mit, ob da irgendwie ein paar tote Bots irgendwie noch rumhängen.
Aber ja, fand ich krass. Also das war dann, ja, da scheint's auch was zu geben. Und ich habe jetzt gerade gesehen, okay, in der Gruppe war ich jetzt gerade, also die versuchen jetzt gerade eine Petition zu pushen, dass das Klimapaket vom 19.09. quasi abgelehnt wird mit der Begründung, Deutschland gehört zu den Ländern mit dem geringsten CO2-Ausstoß weltweit. Eine Besteuerung nur in Deutschland für CO2 würde den weltweiten CO2-Ausstoß nicht senken. Der Mittelstand und die Einkommensschwachen würden dafür zahlen. Erhöhte Heiz-, Benzin- und Dieselkosten.
Punkt. Ja, also hört sich gut an. Wie viele Leute haben da schon gezeichnet? 2000. Ja, das entspricht jetzt nicht 3000. Unbedingt den 600.000.
Ja.
Den,
also vielleicht ist es dann doch nicht so viel wie
der... Hinterfrage alles. Das Bild sagt doch alles, oder? Hier sieht es ein schönes Bild in dem Stream. Roter Hintergrund. Eine Frau im Vordergrund, relativ jung. Mitte 20, Anfang 20 und dann groß in weißer Schrift Hinterfrage und dann nochmal doppelt so groß alles.
Ja, das ist eigentlich was wir auch, was könnte ein guter Titel für unser Podcast.
Hinterfrage sein. Alles, ja, vielleicht benennen wir ihn dann um.
Ja, okay.
Wolltest du mich noch was fragen? Oder ja, bestimmt. Wollte ich dich noch was fragen?
Ah, ich wollte, okay, eine andere Sache
habe
ich
noch. Demo?
Egal, nee, das ist nicht so.
Grundrecht. Das hatten wir schon, ne?
Meinst du, man findet, also ich hatte das letztens überlegt, mal ein paar Tage alleine einfach in so eine Hütte an See zu gehen.
Ja.
Und
hab einfach willst mal... du ein Buch schreiben oder was?
Nö, ich wollte einfach mal ein bisschen Ruhe haben. Und dann habe ich mir überlegt, also ich würde es am liebsten...
Ruhe vom Podcasten oder weil es ja, so stressig ist. Ja,
ist so die ganzen Anfragen und die Mails zu beantworten und die Leserbriefe.
Das ey, ist Leute, schickt uns weniger Leserbriefe. Wir haben wirklich... Ich komme darauf nicht klar. Wirklich, ich habe auch keine Zeit, die ganz tollen Mails zu beantworten.
Ja, nee. Also es ist immer nett gemeint, man weiß das ja.
Ja, aber ich schaffe das einfach nicht.
Richtig. Es belastet irgendwann auch. Aber gut, deswegen dachte ich mir so, mache ich das mal für ein paar Tage? Und ich habe jetzt einfach mal die letzten Tage geguckt, was es so gibt. Ich habe aber nicht wirklich was, also auf Airbnb und so halt geguckt. Nicht so wirklich was wirklich Geiles gefunden. Ich dachte mir, denkst du, es gibt das noch, dass man zum Beispiel auch so ein kleines Grundstück irgendwo in Brandenburg findet am See, wo man so seine kleine Holzhütte so raufbauen könnte und dann hat man so da sein Kamin drinne und man hat seine Ruhe. Oder gibt's das nicht? Weil in Schweden oder Norwegen hat das sozusagen jeder, hat jeder so seinen eigenen See mit seiner eigenen Hütte so gefühlt und Ruhe und Frieden. Und ich habe mich gefragt, findet man das in Brandenburg? Ich weiß es halt echt nicht. Also findet man entweder, ist es ein Naturschutzgebiet und da darfst du jetzt nicht einfach irgendwas hinbauen, oder du hast dann halt so
Ruhe und Frieden.
Das deine ist natürlich Hüttensiedlung, aber ist das realistisch? Finde ich das? Finde ich eine
Hütte. Ich weiß nicht genau, was du suchst. Ne? Also ich kann mir jetzt nicht genau vorstellen, was du so vor Augen. Also wenn du jetzt so Norwegen-Style Hütte alleine und erstmal 20 Kilometer drumherum ist nichts, das gibt's nicht.
Und sagen wir ein See oder vielleicht auch ein Waldgebiet ohne See.
Ja.
Mit so einer Holzhütte, mit so einem Kamin drinne, wo man nicht eine andere
aber wie Hütte weit oder ist der Nachbar? Der
genau,
Nachbar,
man sieht ihn nicht.
Man sieht ihn nicht, dadurch, dass zum Beispiel eine Hecke zwischen dir und dem Nachbar...
nee, also schon so... Nee, also schon weiter. Also keine Hecke, sondern eher so...
Schwierig.
Ich wollte scouten ab nächstem Jahr.
Ich glaube, das ist sehr
selbst in Brandenburg. Schwierig. Das ist komisch. Also, weil auf der einen Seite sagt man ja in Brandenburg... Es gibt recht viel Natur und recht wenig Leute.
Ja, aber das Land ist ja verteilt, ne? Also wenn du jetzt irgendwie, angenommen, du kennst irgendeinen Bauern, so. Und der hat
ein Feld. Das grenzt irgendwie an einen See oder einen Wald oder so. Und du sprichst den an, ob du einen Teil von seinem Land irgendwie bewohnen darfst, dann muss das auch noch durch die Verwaltung gehen, dass du da wohnen darfst.
Muss Bauland werden.
Das muss dann noch Bauland werden und so. Klar, wenn du da irgendwen kennst und jemanden davon überzeugen kannst, das so zu machen, dann kriegst du das natürlich auch hin mit dem entsprechenden Aufwand. Also ich glaube, ja klar, man kann das irgendwie hinkriegen, aber alleine bist du dann nicht. Also das, also ich glaube nicht in dem Sinne alleine, wie du dir das jetzt in Norwegen denken kannst, dass da verlorene Landstriche sind und du irgendwie 2 Wochen niemanden siehst oder so.
Ja, also das ist ein bisschen so eine illusorische Vorstellung, weil sobald es irgendwo einen See gibt oder irgendwie ein schönes Stück Naturland, selbst wenn es sozusagen am abgelegensten Zipfel von Brandenburg ist, wird es entweder nicht bebaut sein oder es wird schon jemandem gehören oder...
Das hatte ich doch letztes Jahr, diesen Horror. Da bin ich irgendwie aus Norwegen zurückgekommen nach 4 Wochen und kam irgendwie dann in Rostock mit dem Auto an und sind dann unterwegs gewesen, haben so geguckt, wollen wir jetzt noch 2 Tage in Mecklenburg-Vorpommern irgendwie am See chillen, so. Ey, ist der Horror, geht gar nicht. Entweder ist es war ein Bauer gerade irgendwie auf seinem Feld unterwegs und hat dich irgendwie verscheucht, oder du kamst gar nicht an den See ran, so verteilt, alles verteilt irgendwie und irgendwem gehört's und du musst auch irgendwas abdrücken.
Ja, komisch. Ich meine, ich bräuchte auch nichts, wo man unbedingt hinfahren kann, so, aber ja, keine Ahnung, das war so eine fixe Idee. Ich habe mir auch schon gedacht, dass wahrscheinlich
schwierig ist. Ey, aber ich meine, es reicht doch auch, wenn du an einem Waldrand irgendein altes Datschen-Grundstück, sag ich jetzt mal, wo irgend so eine verdreckte Holzhütte draufsteht, wenn du sowas hast. Ich meine, die Ruhe hast du trotzdem. In Brandenburg kommen jetzt ja nicht so viele Leute, sag ich mal, vorbei, die jetzt da bei dir vor der Haustür irgendwelchen Schutt abladen oder so. Also wir sind ja auch schon ein paar Mal in Brandenburg wandern gewesen und am Rande von manchen Waldstücken hast du ja dann irgendwie so Grünanlagen, die so ähnlich wie, ja, so ähnlich bisschen wie so Schrebergärten sind. Sowas gibt's ja. Also solche Grundstücke hat auch meine Freundin schon mal rausgesucht, existieren. Das heißt natürlich nicht, dass du da alleine bist. Und einen Zaun hast du auch. Aber du bist so viel mehr alleine als hier, als dass es schon fast vollkommen alleine ist. Also vergleichsweise.
Vergleichsweise so, ne? Alleine.
Wenn du jetzt vergleichsweise alleine sozusagen so als Größe einführst, bist du dann trotzdem schnell in der Ruhe. Also ich glaube, findest du schnell Ruhe und du kannst im Wald spazieren gehen, hast auch, wenn du einen See da hast, ich meine, spazieren gehen am See, das kannst du jetzt hier mit vielen Leuten in Berlin und da kannst du es halt mit viel, viel weniger. Vielleicht reicht das ja auch schon aus.
Ja. Muss nochmal drüber nachdenken.
Oder suchst du noch so nach diesem perfekten, bist noch in diesem perfekten, diese einsame, perfekte
Hütte. Ja, ich habe so ein bisschen dieses, sowas vom Auge, aber ich glaube, das ist in Brandenburg vielleicht. Ich wollte nächstes Jahr, ich habe mir vorgenommen, im Sommer vielleicht mal zu scouten. Also einfach mal ein bisschen wandern und sich auf Google Maps ein paar coole Seen rauszugucken und dann einfach mal da rumzugehen und und darauf einfach zu achten. Also einfach wandern des Wanderns wegen, aber einfach mal darauf zu achten, okay, wer wohnt hier eigentlich? Wohnen hier Leute? Könnte man hier sich so irgendwie so ein kleines, also gar nicht, eher so ein Gartenhäuschen mäßig, weißt du, also ohne jetzt eine Sanitär und so, sondern alles recht.
Wir waren doch letztes Jahr im Frühjahr da irgendwie in diesem einen, um diesen einen See sind wir doch rumwandern gewesen. Da saßen wir dann auch noch in diesem einen Steg da, weißt du das noch? Wo die ganzen, da waren das Mücken oder Wespen, die da unterwegs waren und dann sind wir noch weiter um den See rumgelaufen und waren dann am Ende noch ein Eis essen da an dieser Bushaltestelle. Weißt du das noch?
Nee. Doch, mit Freddy und so?
Mit Freddy, glaube ich, ja.
Ja, ja.
Und da waren wir in diesem Steg. Und da gab es zum Beispiel dieses eine Grundstück. Da, wo wir auch illegal, wir durften da eigentlich nicht rauf. Das hat auch jemandem gehört. So, und in dem Sinne Ruhe kannst du, glaube ich, bekommen. Da kommen dann jedes Wochenende, kommen da, glaube ich, so 10 bis 20 Leute vorbei. So.
Ja.
Ich glaube, das ist realistisch.
Max.
Ich glaube, wehe viel weniger, also wenn jetzt schöner Ort, ne? Also ja. Irgendwo am Felsrand kannst du, glaube ich, noch weniger Leute haben.
Ja, Okay, ja.
Auch eine Erfahrung, die wir in den USA gemacht haben. Ne? Also wenn es schön ist,
viele
schön Menschen. Leute. So ist immer so eine Korrelation.
Okay, das heißt, Skandinavien ist da echt noch so ein...
Skandinavien ist ein Paradies, Alter. Es ist echt absurd paradiesisch. Darf man eigentlich gar nicht erzählen.
Nee, Skandinavien ist scheiße. Ist alles verseucht. Robert, kannst du noch?
Ja. Was ist? Wolltest du mich nicht noch fragen, was mit dem Geld war? Du wolltest mich doch noch fragen.
Gott.
Ja, also frag mich doch noch mal, wie das gekommen ist, dass ich 1200 Euro von meiner Fluggesellschaft bekam.
Wie ist das denn eigentlich gekommen?
Ja, das...
ja, lass dir das jetzt mal erzählen, jetzt, also wie das gekommen ist.
Du hast die Frage gar nicht richtig verstanden. Ja, also wir sind umgebucht worden, irgendwie zweimal von unserer Fluggesellschaft. Wir hatten irgendwie vor fast vor einem Jahr haben wir unsere Flüge gebucht und dann kam irgendwann im Juni oder so, ja, ihr müsst einmal umsteigen in San Francisco statt in New York oder andersrum, weiß ich nicht mehr. Ist ja auch alles im Rahmen gewesen, war die gleiche Flugzeit, glaube ich, insgesamt. Dann bekamen wir aber einen Tag vor Abflug bekamen wir eine Nachricht, dass wir in New York jetzt doch wieder landen sollen, um dort in ein anderes Flugzeug zu steigen und unsere Flugzeit hätte sich um eine Stunde sozusagen verkürzt. Und daraufhin bekamen wir dann einen Gutschein zugeschrieben auf unsere E-Mail-Adresse. Komischerweise mit so einer Spam-E-Mail, wo der Gutschein gar nicht angezeigt wird. Ich gucke immer regelmäßig meinen Spam-Ordner, weil ich habe immer so den Verdacht, vielleicht schickt irgendwer auch was ganz Komisches mit Achtung, 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 Bombe, Bombe, Bombe oder so. Und genau so ein Ding war das. Ich habe auch mal einen Spam-Ordner geguckt, hat die Fluggesellschaft vielleicht geschrieben und ja, pop3xy E-Mail-Server V oder so .com schickt dir zwei Voucher so für die Reise und da steht halt, dass wir insgesamt 1200 Euro erstattet bekommen, weil unser Flug ausgefallen ist, beziehungsweise wir umgebucht wurden. Denkt man jetzt erstmal komisch. Wir sind ja hingeflogen. Aber die Fluggesellschaft sieht das als, beziehungsweise es ist rechtlich so, dass es eine Nichtausführung des Fluges war, weil wir ein anderes Flugzeug steigen mussten. Und der Flug dadurch nicht stattgefunden hat und das halt in der Phase irgendwie eine Woche vor Reiseantritt war oder so. Und dann haben wir uns natürlich mega gefreut und jetzt war die Reise vorbei und alles hier fertig und hab jetzt versucht, da diesen Antrag zu stellen. Mega kompliziert gewesen, das einzutippen. Musste auch dann nochmal anrufen, wie denn genau, was das jetzt genau für ein Fall sei, der dort erstattet wird. Und jetzt am Ende des Tages haben wir gestern das Geld leider nur der ursprünglichen Tickets zurückerstattet bekommen. Also nicht die vollen 1200 Euro, weil wir viel weniger bezahlt haben für unsere Tickets. Aber wir haben jetzt den vollen Ticketpreis. Krass,
ihr seid umsonst geflogen jetzt?
Wir sind umsonst geflogen und deswegen dachte ich mir, müsste man jetzt eigentlich mal gucken, obwohl es auch ein bisschen verlogen ist, wie viel CO2 wir jetzt spenden könnten eigentlich für Geld.
Okay.
Das wollte ich mir mal angucken. Jetzt mit dir zusammen. Ich weiß nicht, ob mein Computer das hier mitmacht, aber... Ich habe das jetzt noch nicht gemacht, aber ich denke mal, wenn man das hier mal so eintippt, ich meine, eigentlich könnte ich das ja auch so spenden, aber ich bin jetzt...
Könntest an Fridays for Hubraum spenden.
Fridays for Hubraum. So, guck mal, ich bin jetzt hier bei CO2-Rechner XY.
Der ist gut.
Startflughafen Berlin tippe ich mal ein. Zielflughafen Los Angeles. So, was sind wir geflogen? Wir sind hin und Angeles Economy sind wir geflogen. Anzahl 2. Ein Flug. Hin und rück. IATA. Ach so. IATA-Kürzel. Zielflughafen ist Lax, glaube ich. Und Startflughafen ist...
Welchen seid ihr geflogen? Tegel?
Tegel. Was TXL? Ist TXL, ne? TXL. Anzahl 2.
Dranbleiben, Leute. Gleich kommt der Knaller.
Anzahl der Flüge 1. So. Habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht? Muss ich jetzt hier... Ja. Emissionen berechnen. Oh. Weiter. So. 11 Tonnen, oder was? TXL, eine Strecke, ja. 11 Tonnen.
So. Das ist jetzt pro Person, ja. Pro Person.
Pro Person.
Zwei Personen.
Ich hatte eigentlich zwei Personen eingegeben.
Okay, der Rechner ist scheiße, oder?
Er ist richtig scheiße. Wir nehmen mal nochmal einen anderen Rechner. Klimakollekte ist auf jeden Fall. Nehmen wir mal den hier.
Okay, da ist noch Luft nach oben auf jeden Fall.
Berechnen Sie Ihre aktuelle Bilanz. Meine Berechnung. Boah, ja, ich will jetzt alles eingeben, ne? Nee, komm. Flug. Ich mache mal CO2-Rechner. Flug. So, nehme ich hier mal den ersten. Das ist mir hier noch ein bisschen zu kompliziert. Was haben wir hier? MyClimate vielleicht? Hier, das ist doch gut. Sowas habe ich gesucht. Da. Los Angeles. City of Industry. Los Angeles. Lax. So, Hin- und Rückflug, Anzahl Reisende 2, Economy Class berechnen. So. Er sagt 6 Tonnen.
Hin und zurück für
2 Personen. Hin und zurück. Sind 175 Euro bei MyClimate. Per 100, sagen wir mal 180 Euro und die wäre ich dann auch bereit für mein Gewissen sozusagen zu spenden.
Okay, super. Wie viel wärt ihr bereit, für euer Gewissen zu spenden? Oder was habt ihr schon mal darüber nachgedacht, einen Teil eures Fluges zu bezahlen und nicht nur den, sag ich mal, Website? Du hast doch oft so diese Internetseiten, wo du dann CO2-Ausgleich dazu buchen kannst, aber das ist weitaus weniger als das, was du jetzt gerade...
MyClimate zum Beispiel, ne? Da kannst du dir halt, das wären jetzt ungefähr die 180 Euro. Ja, das ist natürlich, wenn du jetzt pro Tonne 180 Euro ansetzt, ne, dann wären wir ja schon bei, es wäre ja viel mehr. Also wenn wir vielleicht irgendwo bei 500 oder 540 Euro, wenn ich jetzt die 10 Euro von der Bundesregierung nehme, dann ist es weniger. Dann komme ich mit 30, bin ich vielleicht bei 30 oder 60 Euro, bin ich da unterwegs. Dann ist ja halt die Frage, wie viel Geld setze ich jetzt pro Tonne CO2 an?
Wie kommt es denn, dass so viele Verkehrsmittel, die ich nutzen kann, dass dann ja oft so diese so eine Kooperation mit irgendeiner ja, Atmosphäre oder irgendeiner CO2-Neutralisierungsorganisation, dass es so günstig ist. Also oft hat man dann ja so viel, 40 Cent sozusagen und dann, aber es steht ja anscheinend dann im Missverhältnis.
Ja, das ist eine Frage des Berechnungsmodells, also was du darstellst und was du ansetzt für dein Projekt, was du da machst. Wenn du ausrechnest, dass du für 20 Euro 50.000 Bäume pflanzen kannst und dass die dann erfolgreich wachsen und auch bis in alle Ewigkeit da stehen, dann kannst du auf die mit 52 Cent bist du dann voll grün unterwegs. Stimmt, die Frage ist immer, wie dein Projekt aufgestellt ist vielleicht auch. Aber vielleicht sollten wir, wie du schon vorgeschlagen hast, uns da mal ein bisschen besser mit mit befassen.
Lass uns das mal machen.
Machen wir mal so ein Check-up von so ein paar Vergleichs- oder so Kompensationsplattformen.
Das wäre ja mal eine Idee. Meine 50 Euro am besten investieren, wenn ich...
Wo kann ich meine Restkröten am besten reindrücken?
Ja. Schönes Abschlusswort, finde ich.
Ja. Gut, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir haben noch viele Themen im Köcher. Vielleicht berieseln wir euch damit nächstes Mal. Und ich von meiner Seite sag bis bald.
Ja, macht's gut. Bleibt CO2-arm. Tschüss.
Tschüss.